Wann haben wir 10 Jahre?
Max, das nimmst du jetzt gerade auf.
Ja, ich weiß.
Max, wir müssen reden.
Ich hoffe, diesmal nehme ich die richtigen Spuren auf. Ich gucke mal, dass die Signale auch unterschiedlich aussehen.
Ja, die sehen auch unterschiedlich aus.
Diesmal sehen sie unterschiedlich aus.
Okay.
Wir haben nämlich gerade, das ist jetzt der dritte Versuch. Den ersten habe ich ganz schnell bemerkt, weil da hatte ich vergessen, da hatte ich Aufnahme gedrückt, aber hatte vergessen, die einzelnen Spuren zu armen. Da hat dann Reaper, die Aufnahmesoftware, sich beschwert und hat gesagt, bist du sicher, dass du aufnehmen willst, ohne was aufzunehmen? Und dann habe ich gedacht, danke Reaper. Und dann habe ich es gearmt und dann ist mir jetzt aufgefallen, dass der Ausschlag ganz schön groß ist auf beiden Spuren, obwohl nur du redest. Weil ich nämlich dich auf 2 Spuren aufgenommen hatte und mich gar nicht. Das ist mir noch nie passiert. Das ist mal eine neue Sache.
Das ist gut, dass wir da ja gerade nochmal drüber reden, weil das hatte ich ganz vergessen. Das wollte ich ja, müssten wir natürlich auch nochmal sagen, weil wir hatten ja schon beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass WMR 10 Jahre wird. Also, ne, Max verkackt 3-mal hintereinander die Aufnahmesoftware. Und das, obwohl wir das 10 Jahre machen.
Mhm.
Das ist nicht genau dabei.
Und du hast rausgesucht, ab welchem Datum wir die erste Sendung hatten.
Genau, das hatte ich beim letzten Mal ja nicht wirklich genau gesagt. Aber die allererste Sendung haben wir am 12. Oktober.
2009?
2009. Am 12. Oktober 2009 haben wir die allererste Sendung aufgenommen.
Da müsste man sich mal angucken, was damals über Twitter ging. Hast du neulich diesen Twitter-Link mitbekommen, wo man so damals vor...
Damals vor 10 Jahren, ja.
Also das war ja sozusagen, wenn man den gleichen Leuten noch folgen wollte, wäre da so dabei.
Stimmt, ist mir das nicht entgegengeschrubbert.
Ja, war ja auch keine 10 Jahre. Jetzt sind ja erst 10 Jahre.
Ja, klar, aber ich hab ziemlich weit gescrollt, aber ist egal.
Ja, aber du hast ja in die andere Richtung gescrollt.
Stimmt.
Du hast ja in die Vergangenheit
gescrollt. Ja, stimmt.
Also jetzt könnte man es vielleicht sogar schon sehen.
Und so. Nee. Also jedenfalls nicht, wenn wir runterscrollen.
Ja, aber ja, man könnte ja das morgige Datum eingeben.
Ja, genau. Also das könnte man machen. Egal. Jedenfalls, WMR wird am 12. Oktober. Am 12. Oktober werden wir 10 Jahre alt. Und ich bin da leider gar nicht da. Ich bin in Österreich zu der Zeit. Und sie müsst irgendwie ohne mich feiern. Also wenn du...
Mach mal, kriegen wir hin.
Kommt alle zu Max. die Adresse ist.
Oh Mann. Was für ein Spaß.
Das ist doch lustig.
Mhm, total. Ich freue mich so.
Oh, ich habe letztens einen tollen Podcast gehört. Ich höre mal die Ezra Klein Show.
Ich dachte, das ist auch das. Ja. Okay.
Da war. Wie heißt der denn nochmal? Marshall. Nee. Malin Ron Monroe, okay, Gott, ich krieg den Namen nicht mehr.
XKCD.
Stimmt,
du hattest darüber getwittert und ich habe dann gedacht, ach, den müsste man sich vielleicht mal anhören.
Das war richtig, richtig gut. Und ich wusste es gar nicht.
So einen kleinen Man-Crush jetzt.
Ja, total. Ich wusste es gar nicht mehr. Also er erzählte halt auch viele Stories und so. Und eine davon von XKCD war ja, dass er einfach, glaube ich, einen Comic gemacht hat über ein... Irgendwie halt seine Strichmännchen, die kriegen irgendwie so eine Notifizierung zu dem und dem Zeitpunkt, der in der Uhrzeit, an dem und den der Geokoordinate zu sein, ja. Und irgendwie gehen sie da hin und dann ist da niemand. Oder? Das ist halt so ein ganz einfaches Comic. So, ne? Und hat nichts weiter gemacht, ne? Hat dann aber halt schon gedacht, okay, mit seiner Fanbase, was passiert dann wohl? Also nur Zeit, Ort und so. Und tatsächlich sind da irgendwie Tausende. Er hat das halt extra irgendwo in so einem Park gemacht und sind dann Tausende
in den
Park
aufgelöst. Okay.
Nee, ist da auch selber hingegangen. So.
Okay.
Und das war wohl ein total cooles Event.
Okay.
Genau das gleiche könnt ihr jetzt bei Max machen.
Ja. Wir geben Geokoordinaten durch und dann kommt meine Mutter.
Genau.
Max, erkälte dich nicht, wenn du hier alleine rumstehst und geht wieder.
Nee, und an sich ist diese ganze Folge so unglaublich toll, weil irgendwas M.
Kannst du gleich googeln, aber jetzt
ja, erst. Ja, ist egal, auf jeden Fall, weil er ist erstens super schlau, ne? Ich meine, das ist so relativ offensichtlich, ein totaler Nerd auch.
Ja.
Aber er hat halt gleichzeitig etwas, was dir und mir und den allermeisten Leuten, vor allem den schlauen Leuten, komplett abgeht. Und zwar eine wirkliche intellektuelle Bescheidenheit. Also das spricht sich eigentlich sozusagen durch alles, was er sagt. So, ja, ist ja halt so, das ist halt nie, dass er sich halt nie irgendwie über irgendwelche anderen Leute stellt, sondern dass er halt sozusagen von allen immer so grundsätzlich davon ausgeht, dass sie klüger sind als er. Ja? Also so muss man, also aber das ist auch nicht irgendwie so kokettiv, ne? Es ist nicht irgendwie so peinlich kokettiv oder sowas. Also es ist wirklich, es ist, glaube ich, wirklich eine tief in ihm drin schlummernde Bescheidenheit. Und die aus so, glaube ich, so einem Weltbild raus resultiert, dass halt es keine dummen Menschen gibt, sondern nur Leute mit unvollständigen Informationen. Ich halte das für eine gewagte These.
Ja.
Ich halte das für eine, ich stimme ihr nicht zu. Ja, aber ja, ich glaube, nach diesem Prinzip zu leben, ist etwas sehr bewundernswertes.
Mach mal dein Mikrofon ein bisschen höher. Du
ja, irgendwie
pumpst da im Augenblick immer so ein bisschen
Mark
rein.
Mhm.
Also auf der einen Seite probiere ich das. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch sehr dumm, so zu denken. Weil es ist einfach nicht die Realität.
Sowas würde Monroe nicht sagen.
Ja, aber tatsächlich, ich meine, was also wenn du, ich gehe auch davon aus, ich habe mich immer mit jemandem unterhalten, der Sozialarbeiter. Und der hat mir erzählt, wie irgendwie, und der hilft halt irgendwelchen Leuten, die teilweise in sehr, sehr schlimme Lebenssituationen geraten sind, komplett eigenverschuldet, komplett vermeidbar und so irgendwelche Leute, die halt irgendwie nochmal eine letzte Chance bekommen und dann einfach nicht vor Gericht erscheinen. Und oder irgendwelche Leute, die halt dann irgendjemand zusammenschlagen, obwohl es total offensichtlich ist, dass sie dabei erwischt werden und sowas. Und so Leute, wo man sich so, und wo ich ihn dann gefragt habe, warum? Also ich meine, es ist doch, also abgesehen davon, dass also wenn man, selbst wenn man kein ethisches oder besser immer kein Mitgefühl hat mit diesen Menschen, dann sollte doch einfach der Lerneffekt da sein, dass du dabei erwischt wirst und dass es dumm ist, das zu tun, weil es deine Probleme nur vergrößert, nicht verkleinert. Und da hat er gesagt, dass du dir diese Frage stellst, damit bist du schon mal den haushoch überlegen. Die kommen nicht so weit, diese Frage sich zu stellen. Nicht nur, dass sie darauf keine Antwort hätten, sondern sie kommen nicht so weit. Und das ist, und ich glaube, es ist.
Aber es gibt ja auch, ich sag mal so, es gibt ja auch so psychische Dispositionen, die dich zum Beispiel die verhindern, dass du zum Beispiel solche Sachen machst. Also ganz oft ist es ja so, dass Leute, die Dummes tun oder ganz offensichtlich Dummes tun, gar nicht das tun, weil sie dumm sind, sondern weil sie beispielsweise, also zum Beispiel, ich kenne Leute, die schaffen es nicht, Briefe aufzumachen.
Ja, ich gehörte lange Zeit dazu.
Genau. Das hat ja nichts mit Dummheit zu tun, obwohl es natürlich dumm ist. Also sozusagen objektiv ist es total dumm, keine Briefe aufzumachen, ja? Weil du handelst dir immer noch mehr Briefe ein und immer noch mehr Ärger ein, der komplett vermeidbar wäre. Ja?
Aber ich meine, mit jedem weiteren Brief, den du kriegst, ist es schlüssiger, den Brief nicht aufzumachen.
Ja, genau. Und ich glaube zum Beispiel sowas, das hat fast nie mit irgendwie Dummheit zu tun, sondern das hat wirklich einfach damit zu tun, dass Leute überfordert sind von bestimmten Dingen. Und
ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, also das, was du meinst, was ich mich zum Beispiel heute mal wieder gefragt habe, es gibt Leute, die sind die sind immer gut gelaunt. Und ich bin keiner davon.
Schweine.
Und ich bin keiner davon.
Ja,
auf jeden Fall. Und ich frage mich, ist das, fällt ihnen das leichter, freundlich zu sein? Fällt es ihnen genauso schwer wie mir? Und sie investieren einfach den Aufwand. Ist das überhaupt möglich? Würde ich durchdrehen, wenn ich immer so gut gelaunt wäre wie die einfach so mit einer, so einer, und dann auch so einer Grundfreundlichkeit, also Diana gehört dazu, die eigentlich tendenziell mit so einer Grundfreundlichkeit durchs Leben geht. Und Es fiel mir heute auf, wir sind, wie sich das im Prenzlauer Berg gehört, wir sind Mitglieder bei der LPG, das für die Leute, die das nicht kennen, das ist ja der Klischee-Bioladen. Und die haben so eine Genossenschaft und da zahlt man einen Jahresbeitrag, wenn man mag. Und dann kriegt man die Produkte ein bisschen billiger und wir haben das beide. Und ich habe vorhin, sie hat ihre, wir waren zusammen einkaufen mit Kolja zusammen. Und dann hat sie ihre LPG-Karte da als Beweis, dass wir da Mitglied sind und den Rabatt kriegen, dahin gelegt. Und da ist ein Foto von ihr drauf und da lächelt sie drauf. Ich habe keine Ahnung, wie mein Foto gerade aussieht. Ich bin mir sehr sicher, ich lächle da nicht drauf. Und ich weiß nicht, ob das einfach ist, dass es mir egal ist. Vielleicht, dass ich damit durchkomme im Großen und Ganzen. Das ist ja auch öfters mal sowas, dass du bestimmte Sachen machst, weil du es dir erlauben kannst. Also ich meine, ich glaube, viele sehr, sehr reiche Menschen und mächtige Menschen sind deswegen solche Arschlöcher, weil sie einfach wissen, dass sie damit durchkommen. Und warum sollen sie sich die Mühe machen? Dann
Randall Monroe.
Randall Monroe. Die ganze Zeit hast du nur darüber nachgedacht.
Jetzt hier weiter. Sorry. Und du weißt ja, wie das ist.
Ich habe die ganze Zeit darüber, ich habe vorhin darüber nachgedacht, dass ich das Wort Man-Crush nicht mehr verwenden möchte, weil es so irgendwie so, man kann auch einfach sagen, du hast einen Crush auf jemanden und das ist absolut offensichtlich. Und dieses Man-Crush, dieses Hey,
no
ich habe...
Homo, no homo.
Genau. Ich habe einen Crush, aber nicht so.
Ich habe diesen Man-Crush, no homo.
Was Männer an Lebenszeit investieren, nur um anderen klar, nur um sicherzustellen, dass niemand auf die Idee kommen könnte, sie wären schwul. Das ist unfassbar.
Genau.
Das ist, wenn man darüber mal Bücher schreiben würde.
So, Max, jetzt aber die Hose wieder an.
Ach komm. Du wolltest es doch auch. Sowas fällt mir einfach schwer. Und ich glaube, sowas gibt es. Sowas gibt es in allen. Es gibt Leute, die schaffen es nicht. Also ich meine, depressive Menschen, das ist so einfach zu sagen, ja, mach doch einfach. Ja, aber wenn du halt diese Krankheit hast, dann kannst du es halt nicht machen. Dann ist es so. Und das gibt es definitiv, aber ich glaube, es gibt auch einfach schlicht und ergreifend sehr dumme Menschen. Und ich glaube,
ja, klar, das will ich auch gar nicht sagen. Ich sage nur, ja, keine Ahnung, vielleicht waren es einfach die Beispiele, die du genannt hast, wo ich dachte irgendwie, dass das für mich sich nicht so anfühlte, als ob das mit Dummheit zu tun hat.
Also ich habe ja bei Facebook habe ich ja mit sehr, sehr schlauen Menschen zusammengearbeitet und ich habe in einem Team gearbeitet.
Die sehr, sehr Dummes getan haben.
Bestimmt auch das. Aber das ist halt, die denken halt einfach 20% schneller als du. Oder ich. Das ist halt, die sind halt einfach immer, die sind halt, denen fällt's halt nochmal, mir sind im Leben schon sehr, sehr viele Dinge leichter gefallen als dem Rest. Und denen fällt's halt nochmal leichter. Und das sind halt, und anderen fällt's halt nicht so leicht. Und die können halt nicht so viele Fakten gleichzeitig im Kopf behalten.
Ja, ich sag immer, wie sagt man immer, der ist nicht dumm, er hat nur Pech im Denken.
Ja, aber ich meine, das muss ja auch nichts per se, also wie gesagt, wenn Menschen dafür freundlich sind oder wenn Menschen dafür, es gibt sehr viele Leute, die jetzt nicht unbedingt zu den Allerschlausten gehören und die trotzdem sehr, sehr beeindruckende Sachen in ihrem Leben erreichen und die, also es ist, ich finde es so eine, es gibt so eine Arroganz dabei, dass man sozusagen intelligent sein müsste, um bestimmte Sachen zu erreichen, aber man kann sehr intelligent sein und trotzdem Arschloch, vielleicht steigt die Wahrscheinlichkeit sogar, dass man ein Arschloch ist, wenn man sehr intelligent ist. Und
das ist genau der Punkt. Also worüber ich auch immer in letzter Zeit viel nachgedacht habe, war, dass Intelligenz einen absolut nicht davon abhält, Dummes zu tun oder Dummes zu sagen. Also ich versuche da mal Beispiele zu finden. Also ich glaube zum Beispiel, dass
Feuilleton-Artikel.
Ja, Feuilleton, ja, kann man sicherlich viel, viel Dummheit dabei. Aber was ich jetzt zum Beispiel noch viel expliziter finde, ist, dass es halt zum Beispiel in den USA und teilweise auch hier gibt es so eine Form von Intelligenzobsession in einer bestimmten Bubble. Und zwar in so einer Tech-Bubble auch.
Ja.
Ne? Also nimm solche Leute wie Sam Harris oder Jordan Peterson oder also auch diese ganze Dark Enlightenment-Leute, ne? Die halten sich alle für die super oberschlausten Leute. So, ne? Ja. Und deswegen sind sie auch so obsessed mit so künstlicher Intelligenz, ne? Da geht es halt auch immer sozusagen um künstliche Intelligenz und gerade aus dieser Bubble, die sich so mit künstlicher Intelligenz und so Posthumanismus und ganzen Kram so beschäftigen, gibt es so eine gibt es so eine Ideologie der Intelligenz, kann man sagen. Mhm. Ja? Und diese Ideologie der Intelligenz stellt sozusagen alle in so einer Hierarchie, ja, also sozusagen so stell dir so eine Treppe vor, ja, irgendwie, und du hast dann sozusagen ganz oben sozusagen die künstliche Superintelligenz, dann unten irgendwie die Ameise und dazwischen irgendwo den Mensch, ne, aber das ist sozusagen auch nur wieder eine, aber das kannst du sozusagen reinzoomen und dann siehst du sozusagen, keine Ahnung, ganz oben den Einstein und ganz unten, keine Ahnung, den Dorftrottel und dann geht es halt auch viel sozusagen um Status, wo bist du zwischen Einstein und Dorftrottel, ja, oder vielleicht über den Einstein, keine Ahnung, ja, und da geht es halt sozusagen, das bildet so ein bisschen so deren Wertesystem, also sozusagen soziale Hierarchie nach Intelligenz und das sind auch teilweise alles super schlaue Leute. Also wahrscheinlich, wenn du den Intelligenztest machen lässt und so weiter und so fort, gibt es das, werden die wahrscheinlich ganz hoch da irgendwie ausschlagen. Und dann hast du da dann halt, es gibt dann dieses Forum, Less Wrong nennt sich das, das sind dann auch so ganz von diesen Brainies dabei und so eine Nerd-Ideologie um Intelligenz. Und da gibt es dann eben auch diese Fraktion, die dann sehr, sehr anschlussfähig ist, eben zum Beispiel in Alt-Right, wo dann halt, wo die dann so von Racial Realism reden. Ja? Das sind solche Leute wie Stefan Molyneux.
Mhm.
Der hat so einen YouTube-Channel, Millionen Followings und so, und der ist halt wirklich so ein bisschen so der Missing Link auch so zwischen dieser ganzen Intellectual Dark Web-Geschichte und der Alt-Right. Und der ist dann halt sozusagen, ich stelle ja nur Fragen. Ja. Also warum sind denn die Schwarzen in den USA einfach so, warum haben die warum schneiden die einfach sozial so schlecht ab, ja? Also es kann ja nicht mit Rasse zu tun haben oder mit Hautfarbe zu tun haben, denn zum Beispiel Chinesen sind super erfolgreich, ja, irgendwie bla bla. Und dann erklärt er halt irgendwie so, ja, irgendwie diese Rassengruppe ist so und so erfolgreich und die so und so erfolgreich und baut dann halt mal so eine Hierarchie aus. Wer halt wie erfolgreich ist. So, ja?
Stimmt, es gibt ja auch sehr viele von diesen White Supremacists, die, ich kann ja gar kein White Supremacist sein, ich halte ja Chinesen für noch, oder Asiaten für noch
intelligenter. Genau, und diese Intelligenzhierarchie, ne, spielt dann eine ganz, ganz große Rolle in ihren ganzen Sachen. Und die sagen so, nein, ich bin kein Rassist, ich bin Race Realist. Ja? Also man muss auch einfach mal die Realität anerkennen, ja, dass manche Rassen sind halt dümmer als andere und deswegen ist ja ein sozialer Status sozusagen, ist dann halt auch gerechtfertigt oder sowas. Ja? Und da gibt es noch diesen Charles Murray, der hat damals in den 80ern die Bell Curve geschrieben. Das ist diese Intelligenzverteilungs.
Ach so, okay, ja.
Und da kommt das auch so ein bisschen her. Und es ist auf jeden Fall, ich sag mal so, es wird sehr, sehr schnell unangenehm. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die dann halt halt wirklich sehr, sehr ekelhafte Gedanken. Genau, übrigens interessanterweise, einer von diesen Leuten, die halt auch so drauf sind, das ist halt, wie gesagt, ziemlich eng mit der ganzen Tech-Bubble auch verknüpft, ne? Und dieser ganzen Nerd- und Tech-Bubble. Und einer derjenigen, die sehr, sehr stark auf diese Sache abgestellt haben, war zum Beispiel der Epstein. Der Typ, der jetzt sich umgebracht hat, nachdem er ein wiederholtes Male angezeigt wurde wegen
nachdem er jetzt im Knast war.
Missbrauch für Minderjährigen. Er war ja schon mal im Knast, ne, deswegen. Also
er war jetzt nicht verurteilt, sondern er war.
Genau, also er war in Untersuchungshaft, aber er war schon mal wegen der gleichen Sache schon mal im Knast, ne, also wegen Trafficking von Minderjährigen. Weil er macht das ja schon ein paar Jahre und er wurde schon mal erwischt und er hat dann irgendwie, es ist auch unglaublich, das muss auch alles aufgeklärt werden, weil dieser Prozess, der ihm damals gemacht wurde,
das wird niemals aufgeklärt werden,
der war so abgekatert, weil er so krasse Ties hat in das gesamte Eliten-Establishment von der USA. Das ist so krass. Und ich meine, wenn du dir anguckst, irgendwie mit seiner komischen Vergewaltigungsinsel da, ne, wo halt auch Bill Clinton war, ja, und Trump und also alle. Also Marvin Minsky vom MIT, also einer der.
Ja, das halber MIT ist jetzt gerade darüber.
Ja, das halber MIT zerstört sich gerade darüber, ja. Also das Media Lab, Joy Ito musste zurücktreten, weil er halt von Epstein Geld genommen hat. Wahnsinnig, ne? Und letztens ist aufgetaucht ein Artikel von einer Wissenschaftsjournalistin, die sich mit Epstein getroffen hat, vor ein paar Jahren noch, ne? Und etwas, es war ein Interview, das nie veröffentlicht wurde, aber jetzt hatten sie halt gedacht, dass es mal irgendwie sinnvoll wäre. Weil sie haben sich mit ihm tatsächlich darüber unterhalten, wo er eigentlich seine Gelder hinsteckt, ne? Also sein ganzes Charity-Ding, das war ja schon immer irgendwie ein wichtiges Teil für sie, ihn, ja, ja. Wo er, wie er Sachen investiert. Und dann hat sie sich mit dem getroffen und wollte dann halt auch darüber reden, wie er seine Sachen investiert. Und wenn du das so liest, ja, er ist dann die ganze Zeit so, ich suche immer die Superschlauen. Ja? Also ich will nicht die Schlauen, und so, sondern die super, super, super Schlauen, ja. Die dann halt so richtig sozusagen richtig den Impact machen. Und dadurch bin ich halt, und er war ja auch super vernetzt eben in dieses MIT rein, er kannte alle diese Leute, ja, er kannte diese ganzen großen Theoretiker der Netzgeschichte. Übrigens ganz, ganz stark connected über den Brockman. Brockman ist ein Agent und auch sozusagen ein Buchagent. Der war übrigens bis vor kurzem auch der Buchagent von Evgeny Morozov, also eigentlich von allen Großen, die in den ganzen Debatten da unterwegs sind, ne? Und eben vom halben MIT Media Lab und so weiter. Und Morozov hat den dann gekickt, nachdem diese Epstein-Geschichte da sozusagen groß wurde. Aber dieser Brockman, der hat immer diese Leute zusammengebracht. Der war so ein bisschen die Spinne im Netzwerk. Der hat Epstein zum Beispiel connected eben mit Marvin Minsky, mit dem Team und so weiter und so fort. Und es gibt sozusagen diese Organisation, die er hat, die nennt sich Edge.org. Und da werden dann auch, ich glaube, einmal jährlich oder so gibt es dann immer so Essays von den klügsten Leuten über, was jetzt die nächste Zeit passiert und über die Zukunft und so weiter und so fort. Da hat übrigens Schirmacher auch mal geschrieben. War total stolz drauf damals, Frank Schirmacher, dass er mal bei Edge.org schreiben durfte, sozusagen in diesen heiligen Hallen sozusagen. Und das, was dann auch in diesem Artikel klar wurde, weil Epstein genau darüber erzählt hat, ist, dass eine ganz spezielle Person er ganz spezielle Förderung gegeben hat. Und
wer war diese Person?
Das ist Joscha Bach, falls du den kennst.
Ah, ja.
Der immer beim Chaos Communication Kongress immer diese KI-Talks gibt. Joscha Bach ist von vorne bis hinten, seine gesamte Karriere basiert auf Epstein-Geld. Gott. Und das ist echt krass. In diesem Interview erzählt der Epstein halt davon, dass der Marvin Minsky persönlich, ne, das ist ja so ein bisschen so die, sag ich mal, Urgestein der KI-Forschung am MIT.
Ach, der, krass.
Der hat halt sozusagen persönlich Joscha Bach empfohlen. So. Und das ist echt ganz, ganz abgefahren, naja.
Ja, diese ganze Intelligenzscheiße, das ist irgendwie.
Ja, und bei Joscha Bach, wenn du mal so da seine Talks angibst, ne, er ist auch voll in diesem Frameset, in diesem Mindset drin, ne, irgendwie mit diesem Intelligenz, dies, das und so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er Race Realist ist und so weiter und so fort.
Ich finde allein Leute, die sich für besonders schlau halten, weil sie glauben, dass man den menschlichen Geist auf einem Zahlenstrahl von 80 bis 150 abbilden könnte oder von 50 bis 150 und sie da einen besonders hohen Wert haben. Die kann ich nicht ernst nehmen.
Ja.
Das ist, also ich zum Beispiel, ich bin wahrscheinlich überdurchschnittlich intelligent, aber ich bin halt relativ risiko-avers. Und ich könnte sicherlich in meinem Leben schon ganz anders dastehen, wenn ich das nicht hätte. Und wir wissen jetzt alle, dass Trump definitiv kein sonderlich intelligenter Mensch ist, aber trotzdem hat er es geschafft, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, trotz seiner Dummheit, was halt von diesen Hyperintelligenten wahrscheinlich die allerwenigsten schaffen werden, in diese Machtposition zu kommen. Und ich finde das so, die sollten mehr wie Trump, nein, also im Himmels Willen bitte nicht, aber so, ich find, das ist echt merkwürdig, auf diese eine Eigenschaft, die sicherlich wichtig ist, aber die jetzt bei Weitem nicht alles ausmacht, sich so zu fokussieren. Das finde ich einen merkwürdigen Fetisch.
Ja. Ja, und was ich sagen wollte eigentlich auch noch zu Intelligenz und die Frage, und also ich glaube ja, dass die meisten Leute nicht Dummes tun und Dummes sagen, weil sie dumm sind, also weil ihnen sozusagen Intelligenz fehlt, sondern weil sie beispielsweise irgendwelchen Biases anhängt, irgendwelche Ideologien anhängen, weil sie zu eitel sind, weil sie zu, also ich glaube, es hat viel mehr mit Nicht-Intelligenzfaktoren zu tun, dass Menschen, ich finde deswegen auch hier Forrest Gump einen ganz witzigen Film, weil Forrest Gump ist ganz offensichtlich dumm, ne?
Ja.
Also sozusagen im Intelligenzspektrum weiter unten angesiedelt, ja, und sagt halt immer, dumm ist der, der Dummes tut.
Ja.
Ja. Und ich finde das halt schön, dass dieser Film, und ich finde auch irgendwie auch recht glaubwürdig, obwohl natürlich alles Quatsch ist, alles ausgedacht, ja, aber er findet irgendwie schon ganz glaubwürdig, halt diese Entkopplung macht. Also die Entkopplung von dummen Taten und
ja.
Dummheit im Sinne von wenig Intelligenz haben. Und ich glaube nämlich, das ist etwas, woran ich wirklich, wirklich glaube. Die meisten Leute und die meisten Dummheiten auf dieser Welt werden von intelligenten Leuten gemacht.
Ich glaube, dass intelligente Leute auch eher an Positionen kommen, wo ihre Dummheit größere Auswirkungen haben kann.
Genau, das ist auch mal so ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Und ich glaube auch, dass viele intelligente Leute sehr gut darin sind, ihre Dummheiten zu verbergen.
Ja.
Oder sich zumindest auch rauszureden und so. Und
oft glauben sie an ihre Dummheiten.
Ja, ja oder sogar das. Sogar das. Also also zum einen glaube ich, dass intelligente Menschen einen Großteil ihrer Intelligenz dafür einsetzen, sich ihre Bias total rational zurecht zu erklären.
Genau, ja. Das ist auch übrigens ein Finding von vielen Psychologen, ne, dass halt Kompetenz und Intelligenz dich nicht dafür bewahren, wirklich sozusagen in diese psychologischen Fallen zu geraten, sondern im Gegenteil, je intelligenter du bist, desto besser verrationalisierst du dir, warum du genau richtig liegst, wenn du genau falsch liegst.
Also mein Vater hat mir irgendwann mal erklärt, mein Vater ist ein intelligenter Mensch, hat mir irgendwann mal erklärt, dass er gar nicht versteht, warum die Leute Werbung machen, weil es ist doch eh niemand dumm genug, auf Werbung reinzufallen, und hat jetzt nicht so die klassischen Markenprodukte, aber definitiv sehr, sehr viele Markenprodukte, die halt so alternative Markenprodukte sind und die genauso über Werbung funktionieren wie alles andere auch. Das ist so, ist jetzt keine Dummheit, aber ist halt so sich seine eigene Intelligenz zu überschätzen und zu glauben, dass man gegen Dinge gefeit sei, gegen die anderen nicht, den anderen, also sozusagen, dass die eigene Intelligenz eine Schutzwall wäre gegenüber Verhalten, dass es einfach nicht ist. Und in dem Moment, in dem man es nicht mehr hinterfragt, ist man genauso anfällig
dafür. Genau, und ich glaube, da muss man dann auch nochmal eingeben, ich glaube, zum Beispiel ein wichtiger Faktor, nicht Dummes zu tun, ist Selbstreflexivität. Also das heißt, sich selbst in Frage zu stellen und tatsächlich fähig zu sein, seine eigenen Gedankengänge auch nochmal kritisch zu prüfen, und eben und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, für die, glaube ich, man schon einen gewissen Intelligenz-Threshold braucht, ja. Aber man muss nicht mega intelligent sein, um das zu können. Man muss
es gelernt haben. Ich glaube, es gibt viele Leute, die bestimmte Sachen einfach nicht gelernt haben.
Ja.
Und also zum Beispiel.
Also zumindest würde ich behaupten, ne, Intelligenz korreliert nicht mit Selbstreflexivität. Ja. Oder wenn nicht stark. Also klar, man braucht halt einen gewissen Intelligenzniveau, um sich zu reflektieren, ja.
Ja.
Aber ich kenne so viele Beispiele von superintelligenten Menschen, denen es so mega krass an Selbstreflexivität fehlt.
Ja. Und auch, also ich glaube, das hat auch wirklich, also Selbstreflexion definitiv. Ich glaube auch, dass so die Fähigkeit, Dinge einzuordnen und zu hinterfragen.
Aber ganz ehrlich, Selbstreflexion erfordert doch, was ich am Anfang meinte, so eine gewisse Humbleness, also so eine gewisse Bescheidenheit. Weißt du?
Ja, man darf es nicht übertreiben.
Ja.
Also ich kenne einige Menschen, ich würde mich selber zu einem gewissen Grad dazu zählen, aber ich habe jetzt einen Arbeitskollege von mir, ich habe jetzt gerade einen neuen Job angefangen, bla bla bla, und habe mich jetzt mit einem Kollegen unterhalten, wie es in dem Projekt aussieht. Und jeder zweite Satz von ihm ist so, ja, aus meiner, wahrscheinlich ist das nur meine Perspektive, nimm das nicht für deine, ja, sag mir doch, was du denkst.
Mhm.
Und ich glaube, es gibt relativ viele Menschen, die sich selber ausbremsen und dann wieder nicht ausbremsen, weil sie, oder dadurch in so einen merkwürdigen Modus kommen, so wo man auf der einen Seite sich selber die ganze Zeit ausbremst, dann plötzlich mal nicht selber ausbremst und dann glaubt, die ganze Zeit nach vorne preschen zu müssen und sowas. Und ich so diese Humbleness, also ich glaube erstens, dass man daraus genauso einen Fetisch machen kann. Der so, guck mal, wie humble ich bin, trotz meiner Intelligenz. Also das ist, also das glaube ich,
das kann man sicherlich, ja.
Das, ich sag jetzt nicht, dass das hier
Randall Monroe.
Es gibt das Randall-Museum in San Francisco, aber das hat nichts mit ihm zu tun.
Ach, okay.
Da war Diana öfters mal mit
Monroe Kolja. Und Randale.
genau. Und das glaube ich zum einen und zum zweiten halt dieses, wenn man davon ausgeht, wenn man davon ausgeht, dass alle anderen auch nicht dümmer sind als man selbst, dann ist das, glaube ich, auch an der Realität vorbei. Also wenn man, es gibt nun mal einfach schlaue Menschen. Ich habe irgendwann mal so ein Zitat von Steve Jobs gehört. Und Steve Jobs leidet garantiert nicht darunter, dass er nicht glaubt, dass alle anderen oder litt nicht darunter, dass er. Der ist auf eine sehr dumme Art gestorben. Das muss man mal wirklich sagen. Das war, ja,
genau,
das also, war, das
ist ein super intelligenter Mensch, der auf eine sehr dumme Art gestorben ist.
Steve Jobs hätte einen Darwin Award verdient.
Ja, ja. Aber das ist auch ein gutes Beispiel, wirklich. Weißt du, dass halt wirklich Intelligenz dich nicht vor dummen Dingen stützt.
Absolut.
Also vor
absolut.
Dummen Handlungen.
Und Steve Jobs hat irgendwann mal gesagt, und wenn man so mal auf die Straße guckt und so, und wenn man so, wer schafft eigentlich die Umgebung um einen rum? Und dann stellt man irgendwann mal fest, die sind ja auch gar nicht schlau als man selbst. Die sind ja, die meisten von denen sind dümmer als man selbst. Und wo ich mir irgendwann gedacht habe, hast du jetzt gerade beschrieben, dass du einfach ein überdurchschnittlicher, intelligenter Mensch bist und das, ist das deine Erkenntnis, die du gerade nicht, also, die du dahinter nicht, also ja klar, in dem Moment, in dem du ein überdurchschnittlicher, intelligenter Mensch bist, ist das so, dass die meisten Dinge um dich rum von dümmeren Menschen erschaffen werden. Und dass, wenn du dich damit beschäftigst, ist wahrscheinlich auch die, weil du auch die Zwänge dahinter nicht kennst, das ist natürlich das nächste Thema, aber so, ja, wenn du einfach überdurchschnittlich intelligent bist, dann sind die meisten Dinge um dich rum von Leuten geschaffen worden, die dümmer sind als du. Punkt. Großartige Erkenntnis. Wenn man nicht überdurchschnittlich intelligent ist, ist das nicht der Fall. Das geht nicht ebenso.
Ja.
Und das ist, ja, also es ist, apropos Dummheit, irgendjemand hat jetzt in den Kommentaren gesagt, dass wir doch mal unsere ganzen falschen Vorhersagen, die wir im Laufe der Jahre so gemacht haben, die nochmal rausholen sollten.
Oh.
Wäre ich sofort für zu haben, absolut. Ja. Das Einzige ist, wir müssten uns diesen ganzen Scheiß nochmal anhören und aufschreiben sozusagen, was denn alles Vorhersagen sind und dem nachrecherchieren.
Ja.
Oder zumindest teilweise. Ja. Also wenn ihr irgendwelche besonders dämlichen Beispiele habt und am besten noch eine Folge, in der wir das gesagt haben, dann gerne, gerne her damit.
Schmiert es uns aufs Brot.
Dumm ist der so dumme Vorhersagen macht.
Aber ja, ich meine, das ist halt echt schwierig, ne? Ja.
Was ich ja letztes Mal haben wir bei Hongkong ja noch gesagt, du ja noch etwas empathischer als ich, dass das nicht zu Toten kommen wird.
Ist ja jetzt schon jemand gestorben?
Gestorben ist noch niemand, aber ich.
Nee, ich habe gesagt, bisher ist niemand zu Tode gekommen.
Ach, bisher ist niemand? Ich habe nicht
prophezeit, dass niemand zu Tode
kommt. Also, dass die da nicht richtig ein. Oder ich weiß nicht, dass die.
Also, das würde ich jetzt nicht machen. Also, das kann jetzt in alle Richtungen gehen, ne?
Ich finde krass, wie das seitdem sich nochmal, wie das eskaliert ist, die ganze Situation nochmal. Und wie das so, wie die Polizei offensichtlich so jeden Maßstab verloren hat und dass jetzt quasi die U-Bahn ausgeschaltet wird an einem ganz normalen Arbeitstag und dass halt einfach nichts mehr fährt, nichts mehr offen hat. Alles einfach nur um diese, in der Hoffnung damit diese Proteste zu ersticken. Aber ja, die haben sich jetzt auf diese Straße der Dummheit begeben und werden sie jetzt bis zum bitteren Ende laufen. Das ist, ich glaube, da kann man sehen, wie theoretisch intelligente Menschen sehr, sehr dumme Sachen machen.
Ja, oder? Vor allem dann auch im Kollektiv, ne?
Ja.
Das
ist ja sowieso im Kollektiv, wir glauben immer, dass wir, dass so dieses, der Mensch ist an sich schon ein vernunftbegabtes Wesen oder sowas, ist ja mal was, was man so, ja, das fällt vielleicht nicht immer so auf, aber im Großen und Ganzen stimmt das schon. Ich weiß nicht, ob das im Großen und Ganzen stimmt. Die meisten Menschen, wir sind wie Fische in einem Schwarm. Wir sind darauf ausgerichtet, die da immer den gleichen Abstand zum Nebenmann zu halten und das, viel mehr können wir nicht. Und wir sind halt, es ist halt im sozialen Kontext ist es wesentlich wichtiger, die gleiche Meinung wie dein soziales Umfeld zu haben, als eine faktisch korrekte Meinung zu haben. Und dementsprechend hat da niemand ein Interesse dran, tatsächlich die Wahrheit. Also ich meine, es sind so viele Lügen, die sich seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, wahrscheinlich seit Jahrtausenden verbreiten, die einfach nur da sind, weil es halt nicht teuer genug ist, da nicht die Wahrheit zu kennen. Ja.
Aber es ist auch wirklich so, also ich reklamiere für mich ja häufig irgendwie, keine Ahnung, solche Fehl, also sagen wir mal so, wäre das ja so sozusagen, wäre der Meinungsmarkt sozusagen so eine Art von Aktienmarkt, ja, dann habe ich in der Vergangenheit, bin ich häufig dadurch aufgefallen, dass ich auf die Gegenseite gewettet habe. und
was meinst du, auf die Gegenseite gewettet hast?
Also halt eine kontroverse Meinung oder eine Gegenmeinung gemacht habe.
Und du hast antizyklisch investiert auf dem Wissensmarkt. So,
sozusagen, ja.
Das könnte auch eine Beleidigung
sein. Ich habe auf Shorts.
Also du hast doch echt mal auf den Wissensmarkt geschortet. Wobei geschortet ist schon zu offensichtlich. Ja, nee, ja, okay.
Ja, jedenfalls. Ich habe dann immer auch drüber nachgedacht, halte ich mich für schlauer als alle anderen, ne? Weil wenn jetzt zum Beispiel alle finden, ja, nehmen wir zum Beispiel Atomkraft, wenn alle finden, Atomkraft ist das Schlimmste der Welt oder sowas, ja, mhm. Und ich sage halt so, nee, ist es nicht, Kohlekraftwerk, Kohle ist viel schlimmer,
ja.
So, und wir müssten erst aus Kohle aussteigen, dann erst aus Atom, oder Privatsphäre ist das Allerwichtigste und wir müssen alles unter Privatsphäre. Und ich sage, nee, Privatsphäre ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und also da kann man drüber streiten und das, ne, und viele Leute hassen mich auch manchmal für solche Sachen.
Ja.
Aber und dann ist halt die Frage, halte ich mich jetzt für schlauer als alle anderen so, ne? Also als für intelligenter. Und das ist nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass ich wahnsinnig, also du bist wahrscheinlich wesentlich intelligenter als ich. Die meisten Leute, die ich kenne, sind wesentlich intelligenter als ich. Ich glaube, es ist auch einfach manchmal. Manchmal braucht man Mut für so etwas oder es erfordert.
Ist auch eine gewisse Form von Investition.
Ja, ja.
Also ich meine, wenn
vielleicht auch nichts zu verlieren zu haben oder sowas, ne? Also ich glaube.
Ja, aber du ich meine, es ist ein Risiko. Du gehst ein Risiko ein, du gehst auf ein kontroverses Thema. Es ist sozial nicht so leicht akzeptiert. Also es ist definitiv leichter mit dem Schwarm zu schwimmen, als sich dagegen zu stellen. Das muss man erstmal aushalten können. Aber es ist auch potenziell lukrativ. Du kannst ich glaube jetzt mit was du gerade sagst mit dem Atomausstieg, das ist auch zu weit verbreitet. Also es gibt doch relativ viele Leute, die der Meinung sind, dass Atomenergie doch gar nicht so schlecht ist und sowas. Damit stehst du jetzt nicht so allein auf.
Innerhalb meiner Bubble, sagen wir mal so.
Mit solchen kontroversen Meinungen, die interessant präsentieren zu können, da gibt es ja einige Leute, die darauf eine Karriere aufbauen. Und das kann ja durchaus lukrativ sein oder zumindest einem am Leben erhalten.
Das stimmt schon, ja. Und ich glaube, ein Teil meiner Karriere, ein nicht kleiner, geringer Teil meiner Karriere basiert auch darauf, ne? Insofern.
Ich finde es gerade ganz lustig. Und
ich glaube, man findet solche Dinge. Also, wenn man halt sozusagen das Meinungsspektrum unterdings und halt einfach mal sagt, so, alle glauben X, ja. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja auch für die Gegenposition gute Argumente.
Mhm.
Und das einfach mal auszuprobieren und da mal zu poken und so weiter und so fort. Aber das erfordert keine Intelligenz, verstehst du? Du musst nicht intelligenter sein als alle, sondern musst nur sozusagen.
Du musst dir bestimmte Muster angewöhnt haben.
Genau, genau.
Ja, das meinte ich ja vorhin auch mit dem, sich selber in Frage stellen. Das bedarf einer gewissen Intelligenz, aber die ist auch nicht so, ist nicht wahnsinnig hoch.
Ja.
Man muss es einfach machen.
Ja.
Auch eben Dinge, Fakten zu hinterfragen oder sozusagen abzuklopfen nach bestimmten, kann ich das denn sehen? Wie kann ich, also ich kann relativ gut Dinge so auf logische Schlüsse, also Fehlschlüsse hinterfragen. Und ich habe, glaube ich, ein gewisses Talent für Logik. Aber das ist jetzt auch, im Wesentlichen ist das auch nur, weil ich es immer wieder mache. Also es ist auch in erster Linie, glaube ich, eine Frage der Übung. Und was mir immer wieder auffällt, dass wenn zum Beispiel ich, dass ich beim Programmieren, also dass wenn ich zum Beispiel, wenn ich sehr lange programmiert habe und sehr intensiv und ich bin nicht da, also ich kenne viele andere Leute, die das auch finden, dass man danach erstmal Probleme hat, sich vernünftig wieder auszudrücken. Also wenn ich den ganzen, wenn ich wirklich ein hartes Problem beim Programmieren probiert habe zu lösen und ich mich dann abends probiere, mit Diana zu unterhalten, dann fällt mir das dramatisch schwerer. Und das geht sogar noch ein Stück weiter, dass halt, wenn zum Beispiel, was weiß ich was, wenn ich mit Frédéric Vallant hier, der macht er eigentlich noch was, außer er macht jetzt
auch. Er hat letztens gerade schon wieder was bei der Taz geschrieben. Ich weiß nicht,
genau,
ob er jetzt regelmäßig bei der Taz schreibt.
Er hat früher bei Spreeblick halt und der definitiv ein sehr, sehr schlauer Kopf ist. Und der halt einfach eine, mit dem ich sehr viel diskutiert habe, weil er eine sehr, sehr andere Herangehensweise an die Dinge hat. Und mir ist halt aufgefallen, dass ich halt in dem Umfeld, damals in diesem Spreeblick-Umfeld, auch mit Malte beim Diskutieren und sowas, mir diese Denkweise auch aneignen konnte und mich damit bis zu einem gewissen Grad, also nicht so gut wie die beiden, aber so, dass ich auch so in der Richtung, ja, okay, jetzt, also es ist eher so, ich habe es damals, ich beschreibe es immer als ein, ich bin ein sehr analytischer Denker, ich gehe halt in Details rein, ich gucke halt, ich probiere ein großes Ganzes zu sehen und probiere dann in Details reinzugehen, die ich nachvollziehen kann, und das ist immer ein ganz guter Punkt, um Dinge zu zerlegen. Also zum Beispiel, ich habe irgendwann mal, es gab mal irgendwie so ein Video von so einer Drohne, die angeblich, das war mal so ein Kickstarter-Projekt, und ich habe halt gesagt, das ist ein Fake. Die wird niemals rauskommen. Und Lily Dawn hieß die, glaube ich. Und ich glaube, sie ist bis heute nicht draußen. Also ich bin mir, leider habe ich recht gehabt. Und
ich glaube, ich erinnere, ja.
Und der Grund, warum ich damals gesagt habe, dass die nicht rauskommt, war, die soll die doppelte Akkulaufzeit haben wie meine Drohne, die ich gerade habe. Die soll aber doppelt so viel wiegen. Und sie braucht braucht sie mindestens viermal so viel Akku. Woher soll der kommen? Beim ungefähr gleichen Preis. Und gleichzeitig soll sie aber irgendwie wasserfest werden, was nochmal irgendwie erschwert. Sorry, das kriegen die nicht hin.
Ja.
Punkt. Und das war
also eine Plausibilitäts.
So eine reine Plausibilitäts auf einem ganz kleinen Gebiet, wo es mir relativ leicht fiel. Und was halt Frederik und Malte, was die halt machen, die gehen halt bewusst weit weg. Die gehen ganz, ganz weit zurück, so lange, bis sie die Details gar nicht mehr sehen können. Und das ist eine Denkweise, die Details nicht mehr sehen zu können, sondern so quasi das große Ganze nur noch relativ unscharf sehen und daraus dann quasi Strukturen zu erkennen.
Mhm.
Und das ist was man sich angewöhnen kann. Und das ist halt, wenn man das zu lange gemacht hat, dann ist man danach sehr schlecht im Programmieren erstmal für eine ganze Weile. aber das muss man halt trainieren. Und das sind unterschiedliche,
Es gibt ja diesen sozusagen deduktiv und induktiv, ne,
okay.
Ansatz. Also induktiv bedeutet sozusagen, man kann sagen empirisch, also du lässt dich sozusagen von der Welt oder von den Dingen, wie sie sind, sozusagen lässt du dir deine Theorie, bildest du deine Theorie von der Anschauung, ja. Und deduktiv wäre halt, du baust dir deine Theorie und testest die dann in der Realität sozusagen, also von der Theorie sozusagen.
Wie hieß das erste, das ist
definitiv? Induktiv.
Induktiv
ist sozusagen.
Das würde ich tendenziell eher als meine Herangehensweise bezeichnen.
Du bist tendenziell eher induktiv. Ne? Ich bin, glaube ich, eher deduktiv. Also ich bin so jemand, der immer schnell eine Theorie braucht oder der immer eine Theorie braucht. Egal für was, ne? Also nicht nur für, keine Ahnung, wie die Gesellschaft funktioniert oder sowas, sondern ich brauche immer eine Theorie. Und ohne Theorie fühle ich mich total unsicher. Auch über Personen, über Handlungen, über warum die Dinge so sind. Ich muss für alles eine Theorie haben.
Das ist zum Beispiel auch was, wo ich jetzt meine Intelligenz als nichts, also ich weiß zum Beispiel meine Tante, die ist, ich weiß nicht, ob sie wirklich darin gut ist, aber sie hält sich für sehr gut, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, eine Erklärung dafür zu haben. Und das sind keine tiefgreifenden Sachen, und das ist, damit liegt sie oft, zumindest ist mein Eindruck, erstaunlich gut. Also so, ah ja, das macht Sinn. Das könnte so gewesen sein. Aber oft auch total Schwachsinn. Und sie hat sich auch im Laufe ihres Lebens. Aber das ist halt was, wie willst du das überprüfen? Wie willst du, also das ist ja, glaubst du ein Gefühl für zu haben und darum machst du es immer. Und ich glaube, kein Gefühl dazu haben. Und ich habe definitiv so in Situationen, wo ich so 5 Tage später. Ah, darum. Weißt du, so irgendwie, wenn irgendein Mensch irgendwie merkwürdig reagiert in einer bestimmten Situation und du halt irgendwie in einem Meeting plötzlich total doof dastehst oder sowas und halt nicht schlau wirst aus jemanden und wo ich dann so lange, lange Zeit später, und es gibt halt Menschen, die kriegen das direkt in der Situation hin und vielleicht wissen sie nicht mal warum, aber die haben da halt ein Gefühl dafür und das ich definitiv nicht. Darum werde ich auch niemals gut in Verhandlungen sein.
Es gibt, glaube ich, auch echt total unterschiedliche Formen von Intelligenz.
Total.
Ne? Total. Also zum Beispiel Kati, ne? Das ist so krass, wenn die in einen Raum reingeht, ne? Kati, eine Freundin.
Ja, okay.
Kennst du doch bestimmt, Kati.
Von Twitter?
Ja, ich auch auf
Twitter. Okay, na, erzähl das mal weiter einfach.
Ist egal. Auf jeden Fall, wenn die in einen Raum reingeht, dann in der Sekunde hat sie den Raum gelesen. Jeder Mensch, der dort drin ist, wie die drauf sind, wie sie miteinander in Kontakt stehen, die Leute untereinander, wie die soziale Situation ist.
Mhm.
Sie findet das auch total spannend, ne, und interessiert sich dafür. Und das merkst du ihr nicht an, aber du, wenn du sie drauf ansprichst, dann kann sie dir sozusagen für so eine Kneipe oder sowas, ja, gehst du in eine Kneipe, kann sie überall sagen, die haben ein Date gerade, die machen das, die haben gerade, diskutieren gerade schlechte Stimmung, das irgendwie, keine Ahnung was, ja, irgendwie, sie hat das voll drauf, so, dass sie
yeah.
Leute reden. Das ist zum Beispiel etwas, was mir total abgeht. Ich habe yeah. das null. Und ich interessiere mich dafür auch nicht. Ich gehe in eine Kneipe und ich ignoriere jeden. Also ich nehme die gar nicht wahr, die anderen Leute. Es ist alles nur irgendwie Staffage, ja. Jetzt kannst du auch Pappkartons hinstellen, jetzt würde ich gar nicht merken. Also doch schon, natürlich. Aber weißt du so, also ich interessiere mich nicht für Leute. Es ist so, das geht mir völlig ab. Ich habe kein Interesse daran. Ich interessiere mich nicht für Menschen. Und das ist, glaube ich, auch so dass diese Art von Intelligenz, die fehlt mir komplett.
Ja, was ich mal wieder feststelle, wo ich mich anfange für Menschen so innerhalb von Systemen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt, wir waren am Wochenende, waren wir unterwegs bei einer Freundin von Diana. Und die hat so über ihre Firma erzählt und wie die so intern ticken und sowas. Und wir haben so uns über Anreizsysteme unterhalten. Also dass Leute, wofür kriegen Leute einen Bonus und dann verhalten sie sich dementsprechend. Und zum Beispiel, das halt in sehr, sehr vielen, also es gibt ja bei Microsoft zum Beispiel gab es, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber das Stack Ranking hieß das. Also das ist basiert, die Idee ist, du willst die guten Mitarbeiter behalten und die schlechten willst du idealerweise loswerden und darum willst du halt, sollen die guten Mitarbeiter einen Bonus kriegen und die schlechten Mitarbeiter halt nicht. Wenn du jetzt aber innerhalb einer Firma jeden Manager fragst, wie gut sind denn deine Mitarbeiter, dann wird der natürlich über alle Mitarbeiter immer sagen, ja, die sind sehr gut. Oder zumindest tendenziell führt das eigentlich immer dazu, dass im Laufe der Zeit sozusagen immer mehr Leute einen Bonus kriegen und immer mehr Leute und aber die Qualität der Arbeit gar nicht steigt. Also hat halt Microsoft, und da gibt es verschiedene Techniken, was dagegen zu tun, die kenne ich auch nicht bei weitem nicht. Ich glaube, außer Stack Ranking kenne ich auch gar keine weitere, aber Stack Ranking ist halt, die sagen halt, ja, wir gehen davon aus, dass halt jeder innerhalb eines Teams, also dass halt so eine Verteilung gibt, so wahrscheinlich wieder so Bellkurvenartig, und darum hast du in deinem Team ein Drittel der Leute kriegen Bonus, ein Drittel der Leute kriegen keinen Bonus und ein Drittel wird gefeuert oder kriegen halt irgendwie so. Und was dann dazu führt, dass halt sich Teams gegenseitig total intern behaken, weil du plötzlich den Leuten ein Incentives kriegst, also nehmen wir mal an, du bist genauso gut wie dein Kollege und eigentlich seid ihr beide gar nicht schlecht, aber du weißt halt, einer von euch muss gehen und der andere darf bleiben. Und dadurch, dass du dem
einen Bonus und der andere nicht, ne?
Oder der eine kriegt einen Bonus und der andere nicht, also und das schließt sich halt aus, entweder kriegst du den oder kriegt der den, plötzlich verteilst du Incentives jemand anders explizit.
Ja, du hast halt ein Nullsummenspiel dann, ne?
Genau, du hast so ein Nullsummenspiel und dadurch kannst du komplette Teams zerstören. Und das ist halt, und so ticken halt die meisten Firmen. Also wenn du zum Beispiel, was weiß ich was, wenn du irgendwelche Mission Statements rausgibst oder sowas, was ist dir besonders wichtig, was ist dir nicht so wichtig und so, dann handeln die Leute danach. Also wie viele Manager wissen, ich bin, dass ihr Jahresbonus davon abhängt, wie, also sozusagen, ja, ich, die halt davon, also es gibt das ja durchaus verbreitet, Leute, die innerhalb einer Firma quasi eine möglichst steile Karriere hinlegen, um sich dann rechtzeitig in die nächste Firma abzusetzen, bevor sozusagen das, was sie an Schaden verursacht hat, offensichtlich wird und sozusagen nur die guten Sachen da sind. Und die zum Beispiel dann halt wissen, in einem Jahr bin ich eh weg, also es ist mir jetzt wurscht, wenn ich die Mitarbeiter ausburne. Und darum tritt sich die jetzt so lange, dass sie noch härter arbeiten sollen, noch härter, ist mir doch wurscht, dass die nachher in einem Jahr dann die Firma verlassen, weil ich bin dann eh schon weg. Mhm. Und das ist, das finde ich immer wieder spannend, wie solche Systeme,
Anreizsysteme
und Firmensysteme, bewusst oder unbewusst, das ist ja, oft wollen die Leute es ja auch gar nicht, sondern haben es einfach gegeben. Also so in größeren Firmen finde ich es immer wieder spannend, wie viele Leute nur nach oben und nach unten, also innerhalb der Hierarchie, über
sich. Aber das ist ja ein Unterschied, also du interessierst dich also nicht für Leute, du interessierst dich für Anreizsysteme.
Ja, genau, eigentlich schon, aber ja, genau. Halt Menschen auf Anreizsysteme reagieren.
Genau, also das ist vielleicht auch so eine Sache, ne? Ich interessiere mich auch eher für Systeme. Ich bin ja auch ein großer Luhmann-Fan, ne? Der ja auch irgendwie sich immer für versucht, Gesellschaft weg vom Menschen zu definieren. Gesellschaft besteht nicht aus Menschen. Gesellschaft besteht aus Kommunikationen. Und Kommunikationen sozusagen reproduzieren sich und reproduzieren das System. Definieren okay. Die Innen- und die Außengrenze durch Anschlusskommunikation. Jede Kommunikation erzeugt Anschlusskommunikation, ja. Und eine gelingende Kommunikation ist nicht, wenn mein Wissen jetzt auf dich übergeht, ne, durch die Kommunikation, sondern eine gelungene Kommunikation ist, wenn sie Anschlusskommunikation generiert. Das heißt, dass ich das System reproduzieren kann. Und sozusagen erbaut wirklich so aus den kleinsten grundsätzlichen Beobachtungen, wie Kommunikation funktioniert, sozusagen diese gesamte Theorie, Systemtheorie auf, die komplett ohne Menschen auskommt.
Interessant, das geht so ein bisschen ja in Richtung dieser Mimetik von Richard Dawkins.
Ja, wobei Richard Dawkins Mimetik ist ja im Endeffekt nur eine halbe Seite
in
einem Buch, ne?
Aber er hat
Luhmann hat ganze Regalmeter von Büchern darüber geschrieben. Und das ist eine so wahnsinnig komplexe Theorie, die sehr, sehr viel Spaß macht.
Okay.
Also wenn man sich so für Systeme interessiert, so Systemtheorie kann ich dir empfehlen. Ist natürlich auch schwierig, aber ist auch super. Er kann auch super schreiben, es macht auch Spaß zu lesen,
okay,
weil er wirklich ein sehr, sehr guter Schreiber ist. Ich habe letztens erst wieder Soziale Systeme gelesen, deswegen, also sozusagen alles geht von der Grund, weil ich das gerade erst wieder gelesen habe, sozusagen die Ursituation des Sozialen, ja, ist halt bei ihm die sogenannte doppelte Kontingenz. Also nehmen wir mal eine hypothetische Situation von zwei Leuten, Menschen, man könnte auch, er würde sagen, psychischen System, ja, begegnen sich vor aller Erfahrung, ja, a priori. Das heißt, also sie haben keinerlei Wissen darüber, wie Gesellschaft funktioniert. Sie kennen keine Sitten, keine Bräuche, keine etc. Also einfach nur zwei Systeme, die beobachten können und handeln können, ja, aber ansonsten kein Wissen haben, treffen aufeinander. So. Das heißt mit anderen Worten, es kann erstmal alles passieren in dieser Situation, ja, weil es gibt keine Regeln, es gibt keine Gesellschaft, es gibt kein Recht, es gibt keine Bräuche, ja, sondern es kann alles passieren, alles in dieser Situation. Aber das Interessante ist, dass wir halt zwei psychische Systeme haben, das heißt also, beide können beobachten und beide können handeln, ja, und egal was der eine oder andere tut, ja, beides wird von beiden beobachtet und wird in der Anschlusshandlung sozusagen mit bedacht. Ja? Also nehmen wir an, also er nennt die mal Alter und Ego, ja. Alter zeigt Ego seinen Mittelfinger, ja? Ohne die Bedeutung, die wir heute haben, ja, sozusagen. Dann ist das erstmal ein Ereignis, das von beiden beobachtet wird und das halt sozusagen in den Anschlusshandlungen sozusagen die Anschlusshandlung determiniert. Plötzlich ist nicht mehr alles möglich, also ist noch unglaublich viel möglich, ja.
Yeah.
Aber schon eine ganze Menge weniger Dinge, weil eben plötzlich sozusagen schon eine Sache passiert ist, die einen sozusagen den Möglichkeitsraum einschränkt.
Ja, okay.
Ja? Das heißt also mit anderen Worten, es wird eine Erwartung das nennt er dann sozusagen Erwartung, ja. Also das heißt, stellen wir vor, die beiden treffen sich ein zweites Mal, ja.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie wieder mit dem Mittelfinger anfangen.
Genau, weil beide, also weil erstens, Alter hat Ego ja den Mittelfinger gezeigt, also wird Ego erwarten oder hat eine gewisse Erwartung, dass das Gleiche nochmal passiert.
Mhm.
Und Alter wiederum kann erwarten, dass Ego erwartet, dass er ihm wieder den Mittelfinger zeigt. Ja, wir haben sozusagen hier schon eine zweiseitige und aufeinander bezogene Erwartungsstruktur.
Ja.
Das ist das, was
und wenn es nicht eintrifft, dann wird das auch wahrscheinlich mit Bedeutung aufgeladen.
Genau. Natürlich kann halt diese Erwartung immer nicht erfüllt werden. Ne? Also das kann immer passieren, wird auch passieren. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass halt der Möglichkeitsraum sozusagen jedes Mal durch sozusagen eingeschränkt wird, weil diese Handlungen interlocken. Also sozusagen,
ja.
Also wenn jetzt zum Beispiel Ego in der Erwartung, dass Alter ihm wieder den Finger zeigt, vorher ihm den Finger zeigt, sozusagen als Gegengeste, ja, dann haben wir plötzlich schon eine Art Begrüßungsgeste, ja, die sich dann sozusagen einstudiert hat, ja. Und auf einmal hat man ein Ritual, auf einmal hat man etwas Gemeinsames, auf das man sozusagen zurückfallen kann, ne? Und das informiert die Situation in dem Sinne, dass es halt Komplexität reduziert auf eine unglaubliche Weise. Und das ist das Interessante, dass halt diese Kontingenz, also Kontingenz nach Luhmann ist halt der Ausschluss sowohl von Möglichkeit als auch von Notwendigkeit und als auch von Möglichkeit. Ja? Also sozusagen alles kann, alles was ist, ja, muss nicht so sein.
Ja, muss nicht anders sein.
Aber genau, also Ausschluss von Unmöglichkeit und von Notwendigkeit.
Okay, ja.
Also und das heißt also, dass halt eigentlich alles, wie es ist, eigentlich auch ganz anders sein könnte.
Mhm.
Also aber nicht ganz anders, also nicht unmöglich, ne? Also
ja,
zum Beispiel Alter könnte nicht anfangen zu fliegen, ja? So, das ist sozusagen unmöglich, ist auch ausgeschlossen, ne? Aber halt sozusagen der Möglichkeitsraum zwischen all dem, was möglich und was nicht notwendig ist.
Das ist ja, ich meine, wenn man eine Beziehung hat, das ist ja eine Paarbeziehung, ist es ja zum Beispiel so, dass am Anfang ist ja auch aufregend, aber auch anstrengend, weil man halt diese ganzen Kommunikation, diese Dinge erstmal aushandeln muss. Also
genau,
natürlich nicht alles davon, man fängt nicht jedes Mal bei Null an. Ja. Auch wenn das bei mir sicherlich öfters mal den Eindruck gemacht hat, als ob ich jedes Mal bei Null anfange. Aber aber trotzdem muss man sich ja quasi auf den lernen, miteinander zu tanzen sozusagen.
Genau. Und Erwartungsstrukturen, die addieren sich auf, die
akkumulieren
sich halt, ne? Genau. Ja. Und darauf basiert er sozusagen, auf dieser doppelten Kontingenzgeschichte basiert er sein ganzes Theoriegebäude, kann man sagen.
Spannend, sollte ich mir vielleicht wirklich mal angucken.
Ja. Und also das finde ich, es ist natürlich auch, kann dann mal fragen, was bringt einem das jetzt sozusagen, das auf so einem Level zu betrachten, aber ich finde das immer auch einfach, es macht auch immer Spaß, das zu lesen.
Ja. Was bringt Swifty einzulernen, was ich jetzt gerade mache?
Aber also ich beschäftige mich ja damit, weil ich mich halt auch mit Plattformen beschäftige und Plattformen sind ja im Endeffekt nichts anderes als Erwartungsstrukturen. Also auf so einem sehr abstrakten Level, ne? Irgendwie, du hast halt,
ja, es bilden sich Rituale heraus.
Ja, also, oder Rituale, also zum Beispiel eine Schnittstelle, ne? Nimm mal was ganz Blödes wie eine Steckdose, ja?
Ja.
Das ist eine Schnittstelle. Die ist halt irgendwann mal designt worden, ja? Und der Prozess des Designs ist relativ, nicht total, aber relativ kontingent gewesen, ja, also das heißt, also eine Steckdose kann so, aber auch ganz anders aussehen und wir sehen das in den USA, sieht sie auch ganz anders aus, ja.
Ja.
Es gab halt Millionen Möglichkeiten, Milliarden Möglichkeiten, eine Steckdose zu designen, aber irgendjemand hat sich mal irgendwann dafür entschieden, ne, das heißt also, du hast sozusagen etc. Und diese Steckdose, wie sie da halt sozusagen einem so aus der Wand anguckt, ja, ist eine artikulierte Erwartungshaltung.
Mhm.
Ja, sie sagt, ich erwarte einen Stecker, der genau diese Abmessungen hat.
Mhm.
Ja? Wenn dieser Stecker nicht diese Abmessungen hat, dann kommt er hier nicht rein.
Mhm.
Das heißt, das ist eine Erwartungshaltung. Und hier kommt das, was Luhmann dann sagt, sozusagen Erwartungserwartung. Ja? Das heißt also, dadurch, dass Hersteller von Elektrogeräten, ja, diese Erwartungshaltung erwarten können, also die Erwartung wird erwartet, ja, können sie halt diese Stecker produzieren, die halt in diese Zetterrahmen kommen.
Okay.
Das mit anderen Worten, wir haben einen Standard. Ja.
Ja.
Und ein Standard ist eigentlich schon eine halbe Plattform, weil
Ja, okay.
Ne, irgendwie denkt zum Beispiel an, keine Ahnung, den IBM-PC, der damals gebaut wurde. Ja, sozusagen, die bauen eine BIOS-Schnittstelle und das sind eigentlich nur sozusagen eine Schnittstellenkonfiguration. Auch nichts anderes als artikulierte Erwartungserwartungen.
Ja, ja.
Und auf die dann halt sozusagen Entwickler anfangen konnten, Software zu schreiben, gegen die Software geschrieben werden konnte. Ja. Und sie erwarten konnten, dass diese Software dann eben auf dieser Plattform funktioniert.
Mhm.
So. Und dann hast du halt Compaq und diese ganzen anderen Unternehmen, die dann anfangen, diesen BIOS zu re-engineeren. Und dann plötzlich gibt es diesen IBM-kompatiblen PC und plötzlich sozusagen kann diese Software überall auf diesen ganzen anderen Computern auch funktionieren.
Genau.
Genau. Und das ist eine Plattform. So, also.
Ja. Die es nie gegeben hätte, hätten die anderen nicht den IBM-PC nachgebaut, wo sie gegen sich IBM massiv gewehrt hat.
Genau.
Was eigentlich sehr lustig ist.
Ja. Genau, und ja, und das ist sozusagen jetzt einmal beschrieben von der doppelten Kontingenz bis zur Plattform. bis zum IBM-PC.
Die doppelte Kontingenz ist die doppelte Erwartungshaltung?
Genau, also die doppelte Kontingenz ist eigentlich sozusagen diese Ursituation, aus der die Erwartungshaltung gebiert.
Ah, okay.
Und die kommt halt wieder. Also wie gesagt, es gibt, bevor es Steckdosen gab, gab es halt keine Erwartungshaltung, wie Steckdosen auszuhalten sind. Das heißt, irgendjemand muss jetzt diesen initialen Schritt machen, also den Ficker zeigen, ja, und eine Steckdose zu designen. Und denkt zurück, ne, damals irgendwie, als die Elektrizität eingeführt wurde, gab es halt diesen Streit zwischen Edison und, wie heißt der andere?
Tesla.
Nee, Tesla nicht, sondern
Faraday?
Nee.
Ich dachte, das wäre Nikola Tesla gewesen.
Nee, das war so ein Tesla spielte eine Rolle.
Edison?
Ja, Edison auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war dieser andere Unternehmer. Und Tesla hat doch für Edison gearbeitet, glaube ich, und ist dann ja zu diesem anderen, aber Westinghouse oder sowas heißt der, glaube ich.
Nie gehört.
Na, jedenfalls, Westinghouse war für Wechselstrom.
Einer war für Wechselstrom, andere war für
Gleichstrom. Und Edison war, glaube ich, für Gleichstrom. Und das ist ja auch ein Standard. Also,
Edison hat ja bekanntermaßen mal einen Elefanten umgebracht, um zu beweisen, wie gefährlich der Wechselstrom ist.
Ja, ja, genau. Also nicht nur einen Elefanten. Die haben ja Shows gemacht, sind ja sozusagen durchs Land gezogen, haben überall alle möglichen Tiere umgebracht.
Und das, obwohl wir heute wissen, dass Gleichstrom deutlich gefährlicher ist als Wechselstrom.
Ja. Ist es so? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall.
Ich habe es irgendwann mal gehört, dass bei Gleichstrom ist es halt, du greifst rein und deine Muskeln ziehen sich ja zusammen bei einer Stromrichtung und gehen auseinander bei der anderen Stromrichtung.
Okay.
Und bei Gleichstrom besteht halt die Gefahr, dass du greifst ran versehentlich und dann tschick, kannst du nicht mehr loslassen.
Ach so, okay.
Ziehen sich deine Muskeln halt fest. Wohingegen bei Wechselstrom, dadurch, dass er halt wechselt, lässt du es quasi automatisch irgendwann wieder los.
Okay, also hast du ja zumindest die Chance dazu, ja.
Nee, hast keine Chance, sondern es passiert automatisch, weil deine Muskeln sicher, hast du da nicht unter Kontrolle.
Ja, aber in so einer kurzen Frequenz, weiß nicht, ob da, naja, egal.
Keine Ahnung, also es ist jetzt, greift nicht in die Steckdose, aber.
No. Also probiert das mal zu Hause aus. Ne?
Ja,
wir hoffen, dass unsere.
Ja, aber das ist mir, als ich in den USA gelebt habe, ist mir das halt aufgefallen, wie viele von diesen unausgesprochenen Erwartungen man eigentlich so im Alltag hat, den man, also was weiß ich was so, zum Beispiel, wie rum ein Lichtschalter zu installieren hat. Also zum Beispiel ist es tendenziell so, ein gut installierter deutscher Lichtschalter funktioniert immer so, dass man, wenn man ihn quasi von oben nach unten mit der Hand streicht, dass man ihn dann anschalten wird. Okay. Also quasi das unten, wenn man unten klickt, ist er an. Okay. Ist aber eine reine Vereinbarung. Und was zum Beispiel in den USA ist, dass man meistens den Schlüssel genau andersrum drehen muss als hier. Man erwartet ja, dass man quasi ihn
rechts nach links, von links nach rechts.
Nee, dass man ihn eigentlich von der hin zum Scharnier, sage ich jetzt mal, drehen muss, den Schlüssel.
Also Uhrzeigersinn?
Nee, das hängt ja davon ab, ob du gerade davor stehst oder dahinter, ob du im Uhrzeigersinn oder nicht.
Wovon?
Nee, du kannst ja, der Schlüssel wenn du von innen abschließt,
ach so,
musst du ja in die andere Richtung drehen, als wenn du von außen abschließt.
Ah.
Und es ist eigentlich immer so, dass du quasi so beim Aufschließen der obere Teil näher rankommt an das Scharnier. Und das
ja.
In den USA genau umgekehrt.
Okay.
Aber es ist lustig, oder? Du kriegst es instinktiv immer hundertprozentig korrekt hin hier in Europa, aber hast trotzdem keine Ahnung, in welche Richtung du eigentlich drehst. Dir ist ja nicht mal aufgefallen, dass du eigentlich immer in eine andere
Richtung
drehst. Muscle
Memory eingegangen.
Das ist ja nicht mal ein Muscle. Das ist ja tatsächlich, du stehst vor der Tür und weißt, warum du sie zu schließen hast, um sie zu öffnen.
Ja.
Und ist dir noch nicht mal aufgefallen, dass du es mit 50% der Wahrscheinlichkeit, dass du 50% aller Fälle in eine andere Richtung drehst.
Auch diese Vereinbarung, dass rechts ist, wo der Daumen links ist, ne? Das finde ich.
Ja, aber so im Straßenverkehr, Straßenverkehr ist ja auch so kodifizierte Erwartung.
Ja, ich meine, da gibt es halt tatsächlich in der Literatur zu Netzwerkeffekten, vor allem in der Frühzeit der Literatur, gibt es diesen Arthur, der hat 1983 schon ein Paper darüber geschrieben, über eine fiktive Insel. Ne? Stellen wir uns eine fiktive Insel vor, wo es keine Autos gibt und plötzlich doch. Ne? Also plötzlich werden Autos eingeführt und es gibt halt noch keinen, man hat sich noch nicht darauf geeinigt, Rechts- oder Linksverkehr. Ne? Da redet er halt sozusagen von Accelerated Returns. Das heißt also, je mehr Leute sich für die eine sozusagen, ob sie sich entscheiden, rechts oder links zu fahren, desto stärker wird sozusagen der Druck ausgeübt auf alle anderen, auch das zu machen. Ne? Also ja. Das heißt, das addiert sich auf, dieser Druck.
Bis dann diese rein willkürliche Links- oder Rechtsentscheidung zu einer Straftat wird, wenn du es falsch machst.
Genau. Wobei natürlich in der Realität meistens irgendwann mal ein Government sagt.
Das meine ich ja, zu einer Straftat wird oder zu einer Zeit.
Genau. Aber es wird ja nicht ausgehandelt eigentlich.
Bis zu einem gewissen Grad schon. Am Anfang schon. Am Anfang wird es ausgehandelt und dann irgendwann wird es kodifiziert.
Das ist eine gute Frage. Also es würde mich mal interessieren, wie das war bei der Einführung des Autos in England und in Deutschland irgendwie, ob es von Anfang an sozusagen so eine StVO gab, wo dann irgendwie gesagt hat, ist Rechtsverkehr, Linksverkehr, oder ob es halt irgendwann einfach sich so eingebürgert hat und dann irgendwie gesagt wurde.
Es gab schon vorne Pferdefuhrwerke.
Stimmt, ja.
Und die sind schon lange, und ich habe irgendwann mal gehört, also die Geschichte, die ich dazu kenne, kann sein, dass das eine totale Urban Legend ist, dass ursprünglich alle auf der linken Seite gefahren sind. Und die Geschichte dazu ist, dass, und zwar, du bist Krieger, du bist Soldat und du bist Rechtshänder und du hältst dein Schwert in der rechten Hand. Und darum wirst du das Schwert in die Scheide fahren auf der linken Seite. So. Und dann hast du quasi auf der linken Körperseite dein Schwert hängen, weswegen du auch von der linken Seite aufs Pferd steigst, weil ansonsten hättest du jedes Mal beim Aufsteigen dieses Schwert im Weg. Also steigst du von der linken Seite auf, also es ist relativ logisch, dass du an der linken Seite hältst und auch an der linken Seite losreitest und dann auch auf der linken Seite bleibst. Und so war das angeblich quasi fast universell, dass alle immer auf der linken Seite geritten sind und Pferdefuhrwerke dann auch auf der linken Seite gefahren sind. Wahrscheinlich, ich glaube doch auch irgendwas mit Peitschen, du hältst die Peitsche in der rechten Hand als Rechtshänder und darum, aber du willst das so sitzen, dass darum sitzt du auf der linken Seite, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so, das spielt da auch noch mit rein. Also es gibt da mehrere. Und auf der Basis hat sich angeblich dann auch die gesamte Kriegsführung aufgebaut. Also bist auf der linken Seite geritten, darum bist du, wenn du angegriffen hast, auch links ins Feld reingerannt, weil halt irgendwie die Aufteilung der Armeen so war. Und das war dann quasi universell so, bis Napoleon
die Sau
es bewusst umgedreht hat, um sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen.
Und deswegen haben wir in Europa, in festlangen Europa.
Und darum darum quasi überall, wo Napoleon war, hat man Rechtsverkehr.
Das ist eine interessante Urban Legend. Ich glaube, wie das halt
sie klingt häufig, viel zu geil, um wahr zu
sein. Häufig ist es ja, genau. Häufig ist es ja so, dass die dann auch immer so. Man darf immer nicht man darf nicht vergessen, ne, was ich halt meinte. Es gibt immer die Kontingenz, ja. Wir haben am Ende des Tages immer wahnsinnig tolle Erklärungen, warum die Dinge so sind oder wie so sind, ja. Aber ganz häufig ist einfach nur, irgendjemand hat einfach mal so entschieden und dann hat die Fahrtabhängigkeit, ja, sozusagen das einfach so durch die Jahrtausende getragen. Es gibt diese andere Story, die ging es gerade letztens wieder durch Twitter, so mit den Schienenbreite. Ja, genau, mit den Pferdeärschen, ne? Also, halt ein Streitwagen in Rom war halt 2 Pferdeärsche breit, ja, und deswegen ist man damit halt rumgefahren. Diese Fuhrwerke hatten dann halt sozusagen eine bestimmte Achsenbreite und dementsprechend sind die römischen Straßen halt sozusagen, haben halt diese Rillen vorangetrieben, was natürlich dann wiederum Fahrtabhängigkeit dazu geführt hat, dass Leute andere Wagen dazu gebaut haben, die auch so eine Spurbreite haben. Und dann hast du halt irgendwann in England sozusagen die Erfindung der Eisenbahn und dann bauen sie halt die Schienen und nehmen die exakt gleichen Maße für die Schienen.
Weil sie aus Pferdewagen Eisenbahnen bauen?
Ja, und weil vor allem auch in den frühen, auf den frühen Schienen sind tatsächlich Pferdewagen auch gefahren.
Stimmt, das natürlich
auch. Man hat nicht einfach nur Züge drauf fahren lassen, sondern man hat tatsächlich auch sozusagen Wagen drauf gebaut und Pferde, die von Pferden gezogen wurden. Und dafür hat man den gleichen Chassis benutzt, ja. Und teilweise nur die Räder ausgetauscht, ja. Und das war natürlich auch praktisch. Und dann hat natürlich diese Technologie, hat man über den Technologietransfer dann in die USA gebracht und dann halt dort die Schienen gebaut, ne? Hat ein paar, sie hat so ein paar Flaws, diese Geschichte. Unter anderem ist halt der Grund, warum zum Beispiel dieser Engländer halt die Schienenbreite so entschieden hat, ist nicht überliefert. Ne? Man weiß es nicht, ne? Also kann sein, dass er sich auf diese römischen Straßen bezogen hat.
Aber es ist total plausibel, dass er gesagt hat, hier habe ich einen Pferdewagen, jetzt bringe ich da mal.
Genau, aber dass sich diese Pferdewagen, die haben natürlich trotzdem auch unterschiedliche Achsenbreiten gehabt. Also vor allem in der späten Zeit so. Wahrscheinlich. Und wenn du zum Beispiel in den USA schaust, ja, da hast du halt tatsächlich insgesamt 10 verschiedene Schienenbreiten bis zum Bürgerkrieg. Weil die Südstaaten insbesondere hatten irgendwie jeder sein eigenes Schienensystem, ja. Es gibt übrigens noch eine kleine Anekdote. Russland hat auch ganz andere Schienenbreite. Genau. Und zwar auch aus der Überlegung heraus, dass dann halt die ganzen Züge nicht aus Europa einfach für einen Krieg nach
eine Invasion schwerer zu machen.
Genau, um die Invasion schwerer
zu machen. Das ist auch, wenn man mal mit dem Zug nach Russland fährt, was ich einige Male in meinem Leben gemacht habe, dann ist in Brest, werden dann neue Räder unter die Züge montiert. Also dann hat man da irgendwie so 2 Stunden Aufenthalt und steht da in so einer Fabrik rum. Und währenddessen wird der Wagen hochgehoben und dann kann den Leuten zugucken, wie sie unten die wie auch immer, also die Räder und diesen Kasten da unten auswechseln.
Also nochmal zu den USA, also in den Staaten irgendwie 10 verschiedene Schienensysteme. Und was einer, nicht der einzige, aber einer der Faktoren war, warum die auch verloren haben, weil sie halt tatsächlich so ineffizient waren mit Maschinen, mit Truppentransporten, Munitionstransporten.
Logisch.
Und so, mussten mal alles umladen auf andere Systeme, ja. Und während der Norden halt tatsächlich schon diesen Standard hatte.
Ah, okay.
Und erst nach dem Krieg wurde sozusagen der Standard in ganz USA halt vereinheitlicht.
Und darum, um jetzt seine Geschichte noch weiter zu erzählen, darum hatten die Tunnel halt eine bestimmte Breite, darum mussten die Raketen, die aus den gesamten USA herangefahren worden sind, konnten halt nicht breiter sein als die Tunnel, durch die sie durchfahren.
Ja, die Apollo-Raketen ging es.
Genau, und da ging es um die Apollo-Raketen und darum hat das Space Shuttle sozusagen immer noch die gleiche Breite wie halt der angeblich römische Pferdearsch. Quasi die Breite des Space Shuttles auf dem
Pferdearsch.
Aber das finde ich ja auch, das finde ich immer wieder spannend, auch so im
Bereich. Fahrtabhängigkeit nennt sich das einfach sozusagen in der Wissenschaft. Ja.
Das finde ich immer wieder spannend bei Softwareentwicklung, dass halt auch ein komplett fremdes System, das du vorher noch nie gesehen hast, wird sich relativ schnell runterbrechen lassen auf irgendeinen bekannten Faktor, weil halt einfach die Notwendigkeiten so sind, wie sie sind. Weil halt, was weiß ich was, wenn du irgendwie wenn du irgendein Gerät hast, was du vorher noch nie gesehen hast, irgendein kleines Embedded Device, dann wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwelche Markierungen irgendwo haben, wo du was dran löten kannst und dann hast du wenn die Entwickler nicht ganz so gut aufgepasst haben, eine serielle Schnittstelle und kannst dann darüber Output kriegen, weil halt um die Dinger zu entwickeln, brauchst du eine serielle Schnittstelle und darum sind halt auch bei den fertigen Geräten zumindest die Punkte auf den, auf den Boards vorhanden, an die man dann seine JTAGs oder seine Tags dran löten kann. JTAGs ist bestimmt der falsche Begriff. Ich kenne mich damit auch nicht so gut aus. Und so ist das halt immer wieder. Es ist halt auch ein dir komplett unbekanntes System wird halt mit hoher Wahrscheinlichkeit mit derselben Technologie entwickelt, weil warum sollten sie was anderes nehmen?
Ja.
Weil es wäre so viel Investition, was anderes zu nehmen. Du müsstest eigene Programmiersprachen, eigene Compiler, eigene Betriebssysteme, eigene Prozessoren, so das Ganze hoch und runter machen. Und eigene Leute ausbilden und so weiter und so fort. Und das macht's fast unmöglich, sage ich jetzt mal, was komplett Eigenes auf die Beine zu stellen.
Ja, ja, ja.
Und das ist sowas, was ich immer wieder interessant finde.
Ja, genau. Also und diese Fahrtabhängigkeiten machen wirklich so ein Lock-in, ne? Also dass du halt dann auch irgendwann nicht mehr da rauskommst, weil es zu teuer wäre, eben genau sozusagen diesen Pfad, den müsstest du sozusagen an so einer grundsätzlichen Stelle abbrechen, dass du halt alle, den ganzen Stack neu aufbauen müsstest, sozusagen, ja. Alles, was sich darauf existiert. So funktionieren Systeme im Endeffekt. Ne? Also sie suchen immer Anschluss. Alles sucht immer Anschluss. Alles sucht immer, weil das halt auch immer sozusagen zum gegenseitigen Benefit ist.
Dann kann ich ja noch ein bisschen Nerd-Tech-Scheiß erzählen.
Ja, klar. Muss ich um Erlaubnis fragen.
Bin halt humble. keine Ahnung. Nachdem die Apple Keynote ja.
Du hast ja Nerds FM wieder gemacht.
Wir haben Nerds FM wieder gemacht.
Hab ich reingehört. Ja, ist
und
sehr schön.
Wir sind, ich hoffe, es wird uns heute nicht passieren. Wirklich ganz am Ende der Sendung ist uns. Ich wollte gerade auf Stopp drücken. Es ist Reaper abgecrashed und die Aufnahme war weg. Aber zum Glück waren die Dateien noch da und ich konnte sie dann noch retten.
Okay.
Und das war so. Aber das war wirklich so. Weißt du, ich habe den Mauscursor bewegt, Fenster einfach weg. Also wirklich so nicht irgendwie Beachball of Death, wie sowas,
ja, ja.
Also wirklich wie in einem schlechten Film.
Also einfach weggeknallt.
Einfach weg.
Ja.
Und das war, genau, da haben wir Nerds FM gemacht und da haben wir auch, habe ich auch schon über die Oculus Connect, über die OC6 geredet, also die Oculus Konferenz. Und die ist, also Oculus, das sind diese VR-Brillen und ich habe halt hier so eine Oculus Quest und ich finde die ganz toll. Und diese Oculus Connect, das war wie dreimal Weihnachten. Das war so wie fünfmal Apple Keynote. Das war schon echt, die haben schon echt ziemlich viele Knaller gezündet. Also sehen, was ich jetzt nicht irgendwas vergesse. Also zum einen haben sie es so gemacht, dass wenn man bestimmte Go, also vorher gab es ja die Oculus Go, das war die andere Konsole, sie haben Haufen Spiele portiert von dem alten VR-Headset auf das neue VR-Headset, sodass man die jetzt einfach, wenn man die vorher schon gekauft hat, dann kann man die einfach weiterhin nutzen, deswegen ich jetzt einen Haufen neuer Spiele habe. Für manche Spiele haben sie es nicht gemacht, da kriegst du einfach das Upgrade auf die Quest-Version, weswegen ich jetzt von sozusagen Spielen, die ich damals gekauft habe, kriege ich jetzt eine richtige, die offizielle Quest-Version. Sie haben angekündigt, dass Anfang nächsten Jahres Horizon kommen wird. Horizon ist das quasi das soziale Netzwerk für VR. Das ist so ein bisschen wie Second Life, würde ich jetzt mal am ehesten beschreiben. Und du kannst halt da deinen Avatar haben und kannst innerhalb dieser Welt kannst du auch Sachen bauen und programmieren auch und Dinge steuern und dich mit anderen Leuten treffen und so tatsächlich so, ja, ich würde mal sagen, wie man so Second Life heute machen würden, wenn man die technisch, also oder wie Second Life wäre, wenn es damals schon die technischen Möglichkeiten gegeben hätte. Aber was ich den eigentlichen totalen Kracher finde, ist, sie werden Anfang nächsten Jahres, early next year, was auch immer das heißt, also im 2. Juni, vielleicht auch später, Handerkennung. Also bisher musst du ja immer noch diesen Controller in der Hand halten, um damit was steuern zu können. Und das ist ja schon relativ immersiv. Aber was sie halt jetzt angekündigt haben, ist, dass die Kameras, die das Ding sowieso schon hat, um den Raum um dich rum zu tracken, halt auch deine Hände mittrackt. und dass du dann deine Hände in VR nutzt und dass das dann in Spielen eingesetzt wird.
Alles so Gesten nur noch machst.
Dass du alles über Gesten machen kannst, dass du halt irgendwie auf was draufdrücken kannst, dass du irgendwie, du könntest, also halt für dieses Horizon, kannst du jemanden Daumen hoch zeigen, Daumen runter zeigen, so kannst halt bestimmte Gesten machen. Für irgendwelche Sachen, wenn du irgendwelche Apps hast, die so, was weiß ich was, wenn du irgendwie eine Tastatur, die virtuell im Raum existiert, wäre natürlich ein ganz anderes Ding plötzlich als mit so einem Controller in der Hand und so. Und das ist sowas, wo ich so, ich hatte natürlich gehofft, dass die irgendwann mal Handtracking rausbringen. Ich wusste nicht davon, dass das existiert, da wo ich da mal gearbeitet habe. Aber dass die das einfach so als Feature für die, hey, du hast diese Konsole schon gekauft und jetzt kriegst du es als Feature noch nachgerüstet. Finde ich sehr großartig. Und ein Feature habe ich noch, eins habe ich noch vergessen. Es gab ja bisher immer so, es gab ja die Rift. Das ist quasi das Headset von Oculus, was man an PC anschließen muss. Und wenn man einen Spiele-PC hat, kann man damit mit sehr hoher Auflösung spielen. Und es gibt halt die Quest, die ist halt, dafür braucht man keinen PC, aber dafür hat sie halt nicht, dafür ist sie halt, ist die Grafik nicht ansatzweise so gut, weil halt kein PC drin steckt, sondern halt nur so ein Mobile-Chipset. Und jetzt haben sie was angekündigt, dass man dann so ein Spezialkabel kaufen kann, also im Wesentlichen ein USB-C 3.0 Kabel, aber ein sehr langes. Und dann kann man das an seinen PC anschließen und dann funktioniert die Quest wie so eine Rift. Also dann kann man quasi beide Funktionalitäten nutzen und es gibt kaum noch gute Gründe, sich eine Rift zu kaufen. Und das so alles, so Sachen, die so, hey, und ja, und das kriegst du noch und das kriegst du noch und so halt wie so dieses bestehende System, das du schon hast, einfach, oder das ich glücklicherweise schon habe, klar, wenn ich es nicht hatte, ist natürlich nicht mehr halb so spannend, dass das dann plötzlich so massiv aufgewertet wird und halt sich in eine Richtung entwickelt, die ich halt sehr spannend finde, weil ich halt Spiele ganz okay, ganz, ganz cool finde, aber halt nicht, also ist jetzt nicht mein primärer Punkt, warum ich sowas nutze, warum ich das spannend finde, dieses ganze VR-Zeug, sondern ich finde halt diese sozialen Interaktionen viel, viel spannender.
Das wird spannend, ja.
Ja.
Ja, dann ist halt echt die Frage, ob du dann noch überhaupt hier in unserer realen Welt noch mit irgendjemandem interagierst.
Ja, warum sollte ich? Ich meine, das ist so, ich meine, das hab ich ja schon mal gemacht. Damals so, als wir uns alle nur noch auf Twitter bewegt haben, ja. Und wir allen immer gesagt haben, hey, kommt doch alle rüber auf Twitter. Wenn ihr alle auf Twitter kommt, dann wird alles gut und dann wird die ganze Welt gut sein. Und wir hatten recht.
Und alles, was nicht gut ist, liegt daran, dass noch nicht alle da sind.
Ja.
Ist doch wohl ganz klar.
Wer ist denn noch nicht da?
Lass mal durchziehen. Ja. Nee, ich finde auch, also zum Beispiel Trump hat Twitter echt bereichert.
Ich finde das so irre, hast du dieses...
dieser Tweet, der ja gerade rumgeht,
was ist
jetzt?
Ja, dieser Tweet. Also es ist, was da jemand gemacht hat, ist quasi eine Twitter-Suche so formuliert, dass man halt einfach, zeig mir alle Tweets, die 10 Jahre oder älter sind, an, sozusagen.
Ach so, ja, die Geschichte, ja.
Ach, diesen Tweet?
Ja, nee.
Und damit kannst du dir quasi angucken, wie würde meine Timeline von vor 10 Jahren aussehen, Sternchen, wenn ich den gleichen Leuten folgen würde wie heute. Und da habe ich mich halt durchgescrollt und ich habe dann das Datum noch angepasst sozusagen, dass ich dann noch auch so meine erst, also wenn ich den gleichen Leuten gefolgt hätte wie heute, wer wären die ersten Tweets überhaupt gewesen? Mhm. Und wie so diese Twitter-Evolution stattgefunden hat, so das finde ich, das ist eigentlich schon ganz spannend, weil am Anfang war da halt keine Sau und die Leute halt irgendwelchen Bullshit reingeschrieben, so halt so, hey, ich mache gerade das und das.
Es war halt einfach ein großer Chatraum damals so.
Es war ein großer Chatraum. Ich habe irgendwie so.
Aber das ist nicht schon wieder in Twitter-Nostalgie. Das ist okay. Auch schon. Das ist so.
Okay,
so,
ja.
Das ist irgendwie ein bisschen cheesy. Das haben wir schon so oft gemacht auch. Das ist irgendwie so.
Ja, stimmt. Ich fand's trotzdem
lustig. Ja, genau. Also kann man mal machen auf jeden Fall diese.
Nee, was meinst du denn? Was?
Ja, nee, ich meinte jetzt gerade diesen Trump-Tweet, wo gerade alle so abgehen. Weil. Also, das muss man mal schaffen, dass Leute im Jahr 2019 nochmal auf einen Trump-Tweet abgehen.
Dass Leute einen Trump-Tweet für einen offensichtlichen Fake halten. Dass das noch möglich war.
Ja, das auch noch, ne? Okay. Was hat er geschrieben? In meiner genialen Oversight oder sowas? Oh Gott.
Ja, du hast, ich hab schon die ganze Zeit nicht angesprochen. Der twittert ja auch so viel. Ja,
musst du so runterscrollen. Ja, was glaubst du denn? Wird er jetzt eigentlich, ist er jetzt dran diesmal?
Also, ich hoffe so stark, weil wenn er dafür nicht dran ist, dann
also,
weiß ich nicht.
Für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben, die Demokraten.
Wer könnte es nicht mitgekriegt haben?
Wollen jetzt oder ich glaube, sie haben sich schon geprüft. Prüfen sie oder wollen sie es wirklich durch? Ich glaube, sie wollen es jetzt wirklich
durchziehen. Die wollen es jetzt durchziehen. Die
wollen es jetzt durchziehen. Impeachment gegen Trump und der Anlass ist tatsächlich sein Phone Call mit dem ukrainischen Präsidenten Selinski, in dem er dem Präsidenten die Pistole auf den Brust gegeben hat und ihn eigentlich aufgefordert hat, doch mal gegen den Sohn von Joe Biden zu ermitteln. Joe Biden.
Schöne Wirtschaftshilfe, die du da von den USA bekommst. Wäre schade, wenn das vorbei wäre.
Ja, also nicht Wirtschaft, sondern auch Militärhilfe.
Ne? Ach so, ja, ja.
Die sind ja okay. In einem ongoing Konflikt mit Russland, ja. Und das heißt, die sind wahnsinnig darauf angewiesen, dass die USA wie bisher halt weiterhin ihnen militärische Hilfe zukommen lässt. Und das war auch schon vom Kongress bewilligt, ja. Und dann hat er das wieder gestoppt. Also nur damit er halt einen Faustpfand in der Hand hat, um den Selinski dazu zu bringen, gegen den Sohn von Joe Biden zu ermitteln. Und das ist halt folgendermaßen. Also der Joe Biden, ne, wir wissen, das ist der Ex-Vizepräsident und der hatte einen Sohn, der ist in einer, der ist im Board von irgendeiner Gasfirma oder sowas in der Ukraine und hat dort ordentlich Geld verdient. Und dann gab es einen Korruptionsermittler, der in der allgemeinen Kritik stand, eigentlich eher Teil des Problems zu sein, weil der halt, glaube ich, irgendwie eher auch Teil des gesamten korrupten Netzwerks war. Und er hat dort auch gegen niemanden ermittelt, obwohl relativ offensichtlich war, dass es ganz viele Korruptionsfälle gab. Und es gab eben eine große Bürgerbewegung innerhalb der Ukraine, den Korruptionsermittler abzusetzen. Irgendwann hat die USA interveniert und Joe Biden hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass dieser Ermittler abgesetzt wird. Was jetzt zu der Verschwörungstheorie, die vor allem von Rudy Giuliani, wir erinnern uns, ehemaliger Bürgermeister von New York.
Apropos schlaue Leute, die sehr, sehr dumme Dinge tun.
Ich weiß nicht, ist das schlau?
Also was ich gelesen habe, ist der wohl doch durchaus ein sehr, sehr schlauer Kopf.
Ja. Ja, es ist übrigens tatsächlich so, dass sehr, sehr viele schlaue Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Verschwörungstheorien ist
ja,
wirklich kein, es ist kein Marker für Dummheit. Es ist im Gegenteil, die meisten Leute, die an Verschwörungstheorien sind, überdurchschnittlich intelligent. Ja, egal, auf jeden Fall.
Das ist doch eine Verschwörung.
Die
Verschwörung der überdurchschnittlichen intelligenten Verschwörungstheoriegläubigen.
Jedenfalls, der Giuliani hat die Verschwörungstheorie, dass halt eben Joe Biden im Endeffekt diesen Ermittler abgesetzt hat, weil der bestimmt doch gegen den Biden-Sohn ermittelt hat. Also Giuliani hatte die Verschwörungstheorie, dass Joe Biden sozusagen in behalf of seinem Sohn dafür gesorgt hat, dass dieser Ermittler abgesetzt wird. Und hat jetzt eben Trump dazu angestachelt, dass der bei dem Selinski doch mal Druck machen soll, dass die jetzt in diese Richtung ermitteln sollen. Was natürlich auch eben für den Wahlkampf sehr, sehr hilfreich ist für Donald Trump, wenn er halt gegen Biden da sowas in der Hand hätte.
Wenn man irgendwelchen Dreck hochholen könnte.
Es gibt, und dazu
muss man sagen. Es muss ja nicht mal Dreck sein, es könnte ja auch nur was sein, was von außen aussieht wie Dreck.
Genau, und der Punkt ist, es gibt keinen Hinweis darauf, dass so etwas passiert ist. Was aber durchaus, und das finde ich halt irgendwie, das wird von der von vielen linken, Linksliberalen halt auch ein bisschen übersehen, diese Geschichte mit dem Sohn von Joe Biden, die stinkt schon ganz schön gewaltig. Also so auch ohne dafür, dass jetzt irgendwie Joe Biden da jetzt irgendwie für ihn irgendwie eingesprungen ist. Also das glaube ich auch nicht. Ja. Also ich glaube, dieser Korruptionsermittler war korrupt und das war eine politisch richtige Entscheidung und es hatte nur politische Gründe, da zu intervenieren, dass der halt geht. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber dieser Hunter Biden, ne, das ist halt, ja, Aber da gab es auch einen schönen Artikel aber zu in der Washington Post, und dieser Hunter Biden ist einer von zwei Söhnen von Joe Biden. Und wer Joe Biden ein bisschen sich damit beschäftigt hat, der weiß, dass seine politische Karriere, ich glaube, mit seiner ersten wirklich großen öffentlichen Posten irgendwie als Senator oder als Congressman oder so, praktisch in der Nacht, wo er das sozusagen bekommt, ja, stirbt seine halbe Familie im Autounfall.
Stimmt, sein Sohn ist auch gestorben, ne?
Genau, seine Frau und eine Tochter, glaube ich.
Ah.
Und die zwei Söhne sind halt die Überlebenden sozusagen.
Ah, okay.
Oder ich weiß nicht, vielleicht auch noch mal ein anderer Sohn, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall seine Frau und noch irgendwie mindestens ein oder zwei Kinder. Was halt echt tragische Scheiße ist, so, ja. Und dann hast du halt dann noch irgendwie so einen Dad, der halt super der Workaholic ist, der halt überhaupt nicht für dich da ist. Allerdings hat der Dad halt eine ganze Menge Connections, ja. Und so schreibt dann halt irgendwie die Washington Post da schön, ja, also dieser Sohn, der halt dann auch nicht wirklich klarkommt irgendwie, eigentlich nichts auf die Reihe kriegt in seinem Leben, hat halt einen Workaholic-Vater, der aber halt wiederum ganz viele Leute hat, die sich dann um den Sohn kümmern. Das sind dann am Anfang irgendwelche Leute, die ihn dann halt aufnehmen irgendwie und aufs Internat schicken kann er ihn und so. Und dann irgendwann, wenn er halt groß wird, ja, irgendwie dann halt irgendwelche Posten für den klar machen. Irgendwie auch, gab es auch schon vorher schon irgendwelche Unternehmen, die dann gesagt haben, komm, hier kann dein Sohn da in die und die Abteilung stecken und so weiter und so fort. Und genau so eine Sache war halt diese Geschichte da in der Ukraine, ja.
Mhm.
Der Sohn übrigens drogenabhängig, Säufer, halt ein tragisches Schicksal, so, ne?
Klar. Und halt dann ab dem gewissen Alter keine vernünftige Erziehung mehr gehabt. Oder vielleicht gar keine mehr.
Ja, und halt keine Anerkennung und kein nichts und kein Halt im Leben eigentlich, ne? Also wirklich kein Halt im Leben. Und und das ist dann sozusagen diese Situation. Ist irgendwie tragisch, aber trotzdem, ich fände es auch, also ich glaube tatsächlich, dass Joe Bidens Karriere und seine Präsidentschaftsambitionen, die er ja hat, dass die jetzt auch vorbei sind, und zwar aus gutem Recht.
Hm. Ja, mal gucken. Also ja, das sieht nicht gut aus für ihn gerade im Augenblick.
Sowas macht man nicht. Also auch wenn das ein tragisches Schicksal ist, so, ja, aber das ist ein Conflict of Interest, definitiv.
Ja, klar. Also das ist, ich finde das, also was ja bei, ganz lustig ist, weil diese Trump-Geschichte, also das war das eine, weswegen sie das im Impeachment gestartet haben. Was jetzt noch heute dazu gekommen ist, ist, dass Trump ja angekündigt hat, dass er die Truppen aus Syrien abziehen wird, oder beziehungsweise nicht angekündigt hat, sondern sie sind ja schon auf dem Rückzug. Weil die Türken da einmarschieren.
Ja, und die Türken stehen schon an der Grenze mit den Panzern.
Genau. Und
das habe ich von Anfang an gesagt, ne, dass halt jetzt mit Trump, also als Trump gewählt wurde, habe ich gesagt, alles klar, jetzt werden die Kurden von Bus geschubst. Und das hat jetzt länger gedauert, als ich gedacht habe, aber jetzt passiert's.
Naja, er hat es ja vorher noch erstmal, hat ihnen erstmal noch gesagt, stellt euch mal dahin, wo der Bus gleich vorbeikommt. Übrigens, wir werden dafür sorgen, dass der Bus euch nicht überrollt.
Passt mal hier auf die Straße auf.
Passt mal hier auf die Straße auf. Wir sorgen dafür, dass keine Busse vorbeikommen. Und jetzt sagt er halt dem Bus, hey Bus, fahr da mal in die Richtung.
Ja.
Das ist jetzt so.
Das ist übrigens eine gebrochene Erwartungserwartung.
Das ist eine gebrochene Erwartungserwartung. Das ist jetzt ein Punkt, an dem auch sehr, sehr viele Republikaner gerade durchdrehen.
Mhm.
Halt so dieses, dass man das ja nicht machen kann. Er hat ja irgendwie China vor laufender Kamera aufgefordert, doch bitte mal gegen Joe Bidens Sohn zu ermitteln.
Ja, genau, das war bei einer Pressekonferenz, also wo er so vor dem Weißen Haus so eine Pressekonferenz gegeben hat.
Auf der Pressekonferenz, da, wo es darum ging zu beweisen, dass er niemals in einem Telefonat eine andere Nation auffordern würde, gegen einen politischen Gegner zu ermitteln, hat er China gesagt, ermittelt doch mal gegen den.
Ja, er hat halt gedacht, es hat ja schon mal geklappt, ne? Also vor im Wahlkampf hat er ja, nachdem rauskam, dass irgendwie die Russen den Server gehackt haben, hat er ja irgendwie auf der Pressekonferenz gesagt, hey, hack mal den Hillary Clinton Server und such die E-Mails, die da verschwunden sind. Oh. Und ich glaube, vielleicht denkt das klappt vielleicht ein zweites Mal. Wenn ich es öffentlich mache, dann wirkt es nicht so, als wäre es illegal, obwohl es ist.
Ja, das ist auch so, also ich habe jetzt auch das Gefühl, dass sie jetzt gerade, also wie gesagt, ich habe diese irgendwann mal dieses Zitat von Boris Johnson gehört, so dieses, wenn man merkt, dass man in einer Diskussion verliert, dann nimmt man ein totes Schwein und schmeißt es auf den Tisch.
Mhm.
Weil plötzlich ist total egal, dass diese Diskussion, dass du die Diskussion verloren hast, weil jeder dich nur fragt, warum hast du dieses tote Schwein auf den Tisch gelegt? Und das Thema halt komplett gewechselt wird. Und so ein bisschen macht das diesen Eindruck.
Ja, ja,
so
das macht er ständig.
So dieses, da ist ein Feuer, lass uns mal eine Menge Staub aufwirbeln.
Lass ein größeres Feuer machen, damit.
Lass ein größeres Feuer machen, damit niemand mehr dieses kleine Feuer sieht. Und am Ende, wenn alles abgebrannt ist, sagst du, ja.
Nee, ich fand das auch ganz interessant. Es gab mal schönes Bild für Trump. Also im Endeffekt sozusagen normalerweise hast du so eine Karriere als Politiker, ja, irgendwie hast du irgendwann so diesen Nagel, auf den du trittst und dann bist du tot, so, ja,
ja.
Oder du fällst auf diesen Nagel und so.
Und er hat dieses Nagelbrett.
Genau, und er macht halt einfach sozusagen Nagel an Nagel an Nagel an Nagel, sodass halt so, dass du irgendwann ein Nagelbrett hast, auf den du legen kannst.
Das ist, da war nämlich, ich habe es nämlich jetzt schon wieder vergessen, Trump hat am 7. Oktober, am Geburtstag von Putin, angekündigt, dass er sich aus einem Pakt mit Europa, aus so einem Verteidigungspakt zurückziehen wird, oder ich weiß nicht genau, was es ist. Und ich habe es schon wieder vergessen, weil so viele Skandale schon kommen. Und
vielleicht dieses Schutzschild-Ding.
Das macht er und halt wirklich an Putins Geburtstag. Das ist wirklich so. Das ist, Putin kriegt ja regelmäßig mal tote Journalistinnen zum Geburtstag geschenkt und jetzt halt, oder Journalisten, und das ist schon, ich habe das Gefühl, dass es so ein, also dass es stetig mit ihm bergab geht, also ich hatte, zwischendurch ging es auch mal wieder, stiegen seine Popularitätswerte wieder und sowas, aber ich habe auch das Gefühl, dass er noch wahnsinniger wird, also das ist ja, wenn man so seine Tweets von vor anderthalb Jahren liest oder sowas, die wirken ja geradezu.
Es geht ja auch nur mit Steigerung, ne? Also ich meine, wie willst du das denn noch schaffen, dass die Leute noch weiter zuhören, wenn du halt die ganze Zeit nur total durchgeknallten Scheiß machst? So, dann haben wir irgendwann gesagt, okay, alles klar, da kommt halt nur durchgeknallter Scheiß und dann musst du halt immer die Dosis erhöhen, damit überhaupt noch irgendjemand, dass das überhaupt noch so durchkommt.
So funktioniert so ein Pyramid-Scheme. Du musst mit dem Geld, was du, oder mit oder Bluff, du musst halt immer nochmal nachlegen, du musst immer noch deinen Einsatz erhöhen, damit niemand sieht, dass du eigentlich nichts in der Hand hast. Ansonsten, also du kannst halt nicht einfach auf dem Level bleiben. Und das, ja, das ist bei ihm jetzt tatsächlich zu einem gewissen Grad auch so.
Ja.
Und ich habe...
Ich lege mich auf nichts mehr fest bei dem Typen.
Ja,
ich sehe eine zweite Amtszeit durchaus, also...
Also sagen wir mal so, ich glaube, also wenn man die USA noch nie mochte, dann ist diese Trump-Präsidentschaft bisher sehr, sehr unterhaltsam gewesen, glaube ich. Also gibt ja sehr viele Leute. Ich glaube, Putin gehört dazu. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt langsam mit ihm zu Ende geht, aber die Betonung liegt, also dass er wirklich mit dem Rücken zur Wand steht und langsam nicht mehr kann, dass ihm die Gefolgsleute fehlen, dass er da wirklich nur noch sehr, sehr wenig hat. Es gibt ja jetzt irgendwie ist ja geleakt, dass Jared Kushner sich jetzt um seine Impeachment-Verteidigung kümmert.
Über seine eigene? Oder nee?
Nee, für Trump.
Oh Gott.
Und
das ist wirklich die große Dummnase auf der Welt.
Genau, also das ist, da scheinen auch nicht mehr viele andere zu sein, also Trump scheint sich da auch selber irgendwie...
Giuliani ist ja jetzt sein persönlicher Anwalt. Ne?
Genau, aber viel mehr Leute sind da nicht mehr. Also das war wohl auch, ist wohl jemand, das am Wochenende sozusagen, es gibt ja da immer so diese Sonntag-Talkshows, wo dann halt die ganzen, die Speech-Mouses, die Spinner für Trump unterwegs sind und Und dann halt irgendwie zurecht interpretieren, dass das ja, was er da gesagt hat, nicht einfach nur totale Dummheit wäre, sondern dass das ja eigentlich ein totaler Geniestreich war oder weiß der Teufel was. Und da ist jemand aufgefallen, nicht mal mehr Stephen Miller geht da raus oder war letzten Sonntag draußen, sondern es war wirklich nur noch Rudy Giuliani, der da unterwegs war bei diesen ganzen Shows und da halt sich um Kopf und Kragen redet und halt wahrscheinlich eine Kokslein nach der anderen zählt oder ich weiß nicht was. Und das scheint nicht mehr so wahnsinnig viel da zu sein. Und sie sagen ja auch, also was man so hört, ist halt, dass die ganzen Kritiker halt die Leute, die Trump noch ein bisschen innerhalb des Weißen Hauses so probiert haben, nicht nur einzufangen, sondern auch sozusagen sich kritisch ihm gegenüber geäußert haben und probiert haben, Schadensbegrenzung zu betreiben, dass die halt auch alle rausgedrängt worden sind und jetzt halt eben wirklich nur noch so eine Handvoll Hardcore-Leute da sind. Ich habe heute habe ich von Ben Shapiro, der ist auch so ein Trump-Pundit und ja. der hat sich hingestellt und hat in seinem Podcast hat so, ja, und die Leute und die auf der Linken, die sagen dann immer, dass Trump dass er dann das gemacht hat und dann das gemacht hat und das in die Wege geleitet hat. Und Trump, der ist doch gar nicht in der Lage dazu, das kriegt er doch gar nicht auf die Reihe, das ist er doch viel zu doof für, so nach dem Motto. Also, das hat er fast wörtlich gesagt. Und wenn wir sind jetzt an dem Punkt, wo die Verteidigungslinie von zumindest einigen oder von zumindest einem Trump-Verteidiger ist, ja, Trump ist doch viel zu doof für diese Form der Korruption. Ich glaube, langsam muss den ganzen ein Ende entgegensehen. Wenn es jetzt noch weitergeht, dann braucht er keine zweite Amtszeit, dann ist er Diktator of life. Also dann
ich sag mal so, wenn es jetzt irgendwie, wenn er jetzt geoustet wird, dann ist das alles nochmal richtig gut gegangen. Ich meine, mal ohne Scheiß, da ist ja eigentlich nicht mega krass was kaputt gegangen, oder? Ich meine, außer Vertrauen in alles, in die Welt und die Menschheit. Aber ansonsten. Ich meine, es ist halt kein dritter Weltkrieg ausgebrochen. Es sind keine Millionen Menschen umgekommen oder sowas, ja.
Also zum einen ist es noch nicht vorbei. Ich traue Trump zu, dass er
das sowieso, aber jetzt angenommen, es ist jetzt vorbei, ja.
Ja.
Vergleich es einfach mal mit Bush, W. Bush, ja. George W. Bush hat in seinen zwei Amtszeiten, ich weiß nicht so wie viele, aber bestimmt eine 500.000 Menschen auf dem Gewissen.
Ja.
Und ganz ehrlich, dagegen ist das, was Trump.
Was mir aufsetzt, selbst bei Trumps bizarren Wahnsinnstweet,
ja,
wo er halt darüber schreibt, in my great and unmatched wisdom.
Ja.
Also wirklich, diesen unironischen Satz schreibt er, dass er, and I will totally destroy and obliterate the economy of Turkey.
Ja. Genau.
Also selbst da baut er noch dieses Halbwort ein, dass es halt nicht darum geht, tatsächlich die Türkei anzugreifen, sondern sie nur ökonomisch platt zu machen. Wo hat jemand auf Twitter geschrieben, Erdogan so, habe ich schon gemacht. Aber der ist auf eine Art, also er führt nicht gerne Kriege. Das ist für die wenigsten amerikanischen Präsidenten zutrifft. Ich meine, Obama hat auch keine Kriege angefangen. Und die Drohnenkriege, die Obama angefangen hat, hat Trump weitergeführt und ausgebaut. Also, oder wurden unter Trump weitergeführt und ausgebaut. Also insofern, also er ist nicht friedlicher als Obama. Aber ja, es gab Bush ist nach wie vor weitaus schlimmer gewesen als Trump. Und
ja.
Das ist, aber was ich mir bei Trump halt vorstellen kann, dass er Dinge in Bewegung gesetzt hat, durch dieses zerstörte Vertrauen.
Ja, klar. Also nach Trump ist auch nicht alles vorbei. So, das ist ja,
genau.
Du hast immer noch dieses dritte, völlig durchgeknallte, völlig durchgeknallter Amerikaner, die in ihrer Wahnwelt leben und Waffen horten. Und das ist halt nach wie vor ein Pulverfass, ne?
Na, ich glaube, dass Europa gelernt hat, dass sie sich nicht auf die USA verlassen können im Zweifelsfall und daraus anfangen werden, eine eigene Verteidigungsstrategie aufzubauen, die im Zweifelsfall die Welt destabilisieren wird. Ich glaube, wir haben gesehen, dass ich glaube, dass Trump den, also ich würde sagen, dass die historischen 100 Jahren wird man sagen, unter Präsident Trump hat sich haben die USA ihre Führungsposition in der Welt endgültig aufgegeben.
Genau, aber das ist ja nicht bei Trump losgegangen.
Das ist nicht bei Trump losgegangen, ja. Aber ich glaube, er ist derjenige, der den Prozess, wo die Zäsur ist, jetzt ist der offene Bruch. Und also insofern glaube ich schon, dass er langfristig ganz massiven Schaden angeht.
Übrigens, ne, das Gefährlichste auf der Welt ist nicht das Imperium, sondern es ist das Ex-Imperium. Also das ist halt so eine Sache, so wenn man es so gruppenpsychologisch deuten will, ne? Wenn du dir so anschaust, ehemalige Imperien und dieser Verlust des Status als Imperium.
Großbritannien,
die Türkei, Österreich.
Die USA.
Und jetzt bald die USA, ne? Also das sind so Leute, das vernebelt wirklich auch komplett den Realitätssinn, ne? Ich meine, ja.
Ja, das ist also mit Großbritannien, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wie unter dieser einen Queen Elizabeth II. Aus diesem gigantischen Imperium, was die Welt umspannt hat, jetzt möglicherweise
Kleinbritannien wird.
Ein England ohne, möglicherweise ohne Schottland wird.
Ja, und ohne Nordirland.
Und
also wahrscheinlich erstmal ohne Nordirland.
Möglicherweise erstmal ohne, naja, mal gucken, wie sie jetzt den Brexit machen.
Ja, das wird alles, naja.
Aber, und dieses offensichtliche, also wo ja auch diese ganzen Sachen, wir lassen uns nicht von den Deutschen nochmal vor, wo ja auch diese ganzen Ressentiments wieder hochkommen plötzlich. Und dieses, wir waren eine große Nation und weiß, also so diese Sachen, das finde ich schon beeindruckend. Und so dieses, wir nehmen jetzt das Heft wieder in die Hand und drehen das alles um und werden wieder die große Nation, die wir früher waren. Da hat ja auch Johnson selber drauf, spielt ja da in seinen Wahlwerbespots und sowas ja selber drauf an. Das ist schon, das ist angsteinflößend.
Ja. Ach Gottchen. Ja, also es ist auf jeden Fall, also egal, ist nicht egal, ob Trump jetzt wegkommt oder nicht, aber die Instabilität, die er reingebracht hat, oder zumindest die er beschleunigt hat, ich würde auch sagen, so also fast alles von, also ich finde ja tatsächlich insofern Trump auch eigentlich als Figur, ich glaube tatsächlich als Figur wird er geschichtlich ambivalent gesehen werden, weil er, weil fast nichts, was er jetzt sozusagen gerade zerstört, ja, war, ich glaube, das war alles schon abbruchreif eigentlich. Und er ist sozusagen diese Zerstörungsbirne, die da jetzt über durch die ganzen Institutionen schwingt und alles, was so morsch ist, bam, 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 zerdeppert. Ja, aber im Endeffekt zerdeppert er nichts, was nicht schon vorher morsch war. Und er ist halt so ein Agent of Change eigentlich sozusagen. Er ist eigentlich jemand, der einen eh kommenden Wandel nur beschleunigt, würde ich sagen.
So wie Nero ja gar nicht Rom angezündet hat, sondern nur Gebäude, die sowieso schon fast gebrannt haben. Oder
ja, und es gibt ja auch viele Leute, die ihm da auch viele untergeschoben
haben. Ja, nee, das ist ja gar
nicht. Wir brauchen nicht über Nero reden.
Ja,
keine
ja.
Ahnung, ob Nero. Aber vielleicht ist Nero auch gar keine schlechte, weil Nero, glaube ich, auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt im Römischen Reich unterwegs war, wie Trump vielleicht gerade in den USA.
Also ich finde es. Sind es übrigens nur die USA oder ist es der gesamte Westen?
Ja, genau. Also das ist auch noch eine gute Frage, ja. Also ganz offensichtlich der ganze Westen, weil ich meine, wie gesagt, wenn du mal nach Asien gehst, das ist halt, das ist einfach ein anderer Schnack. Und da ist die Zukunft. Also nicht nur einfach sozusagen technologisch, wirtschaftlich, sondern das sind einfach die jungen Leute.
Die haben noch so junge einfach. Leute, die haben sowas noch.
Die haben sowas noch, die haben noch junge Leute. Und das sind Leute, die sind unglaublich lebenshungrig und die wollen was erleben und die sind zuversichtlich und die schauen in die Zukunft und die sagen, alles wird gut, ja. Während wir hier sozusagen uns vor Angst in Sofa scheißen und sagen so, oh Gott, they are coming for us. Und ja, also ich glaube auch der Westen an sich, also die Phalanx Europa, USA, wird massiv an Bedeutung verlieren die nächsten 10 Jahre. Das ist total absehbar. Deutschland, also ich glaube Deutschland, ganz ehrlich, wir werden, glaube ich, es wird irgendeinen Punkt geben, an dem wir einen beschleunigten Abschwung haben. Also wir sind ja jetzt schon in einer Rezession, schlittern wir jetzt rein, ne? Da sind sich jetzt die Ökonomen mittlerweile sicher. Und es hat schon damit zu tun, dass unter anderem China sehr, sehr viel weniger Autos kauft. Weil die gerade halt auf einem wahnsinnigen Tempo auf Elektro umsatteln. Nicht nur wegen CO2, sondern in erster Linie auch, um sozusagen Luftqualität in den Städten zu verbessern.
Weil es auch einfacher ist.
Ja, ja.
Weil wenn du einmal eine Batterie gebaut hast, wenn du das halbwegs in den Griff gekriegt hast, ist so ein Elektroauto dramatisch einfacher zu bauen als ein Benziner. Und
es gibt hunderte Startups in den USA, die alle dabei sind, gerade neue Elektroauto-Konzepte zu bauen. In China. Und ich glaube, Deutschland, weißt du, die Autobauer haben echt sehr lange gedacht, so, ja, da kommt bestimmt was irgendwann. Aber das ist halt manchmal kann das einfach wahnsinnig schnell gehen. Und die stehen da gerade, und die stehen gerade dabei und sehen, fuck, Alter. Ich meine, ich glaube, vorletztes Jahr, wo die Autobauer mit Merkel rübergegangen sind nach China, um die chinesische kommunistische Partei anzuflehen, die Grenzwerte doch nicht ganz so stark zu senken.
Ja.
Es ist fast komödiantisch, aber es wird nicht komödiantisch, es wird, glaube ich, schlimm.
Das sind genau die Leute, die halt jetzt, über die wir vorhin gesprochen haben, die halt jetzt im Amt sind, die halt irgendwie noch denen es halt egal ist, was nach ihnen kommt, die halt irgendwelche älteren Männer, die halt in irgendwelchen Autokonzernen vorne dran stehen, die wissen, in 4 Jahren sind sie raus und bis dahin will man schöne Gewinne einfahren, weil das ist das Beste, was du machen kannst. Und wie kannst du schöne Gewinne einfahren, indem du nach Möglichkeit nicht allzu viel Geld in irgendwelche neuen Technologien investierst. Und
schön SUV bauen.
Ja, die verkaufen sich ja gut, haben eine schöne Gewinnmarge und
schön Geld verdienen wieder.
Und ja, kann man ja gutes Geld, haben sie ja die ganze Zeit, kann man ja gutes Geld verdienen und so. Und diese so Umstellung, das ist ja auch immer eine riskante Zeit. Also das ist ja klar, das kannst du falsch machen. Und warum dann nicht lieber gar nicht machen? Und ich sehe es.
Ich glaube übrigens auch, dass die Bundesregierung, also das Klimapaket, das sie jetzt gerade nochmal abgeschwächt haben,
ja.
Nachdem sie schon mit einem lachhaften Versuch rangekommen sind, also den jetzt nochmal abzuschwächen, ist egal. Auf jeden Fall, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass halt gerade die Angst für diese Rezession so groß ist. Also sie haben halt wirklich, sie glauben halt, oh fuck, wenn wir jetzt, wir schlittern jetzt in eine Rezession und wenn wir jetzt auch noch irgendwie der Wirtschaft auch noch irgendwelche Auflagen machen, dann ist hier gar kein Halten mehr. Ne? Also wir müssen sozusagen alles dafür tun, irgendwie deswegen haben sie auch lieber nochmal die Kilometerpauschale erhöht, weil das halt nochmal die Autoindustrie sozusagen nochmal ist eigentlich eine also die Kilometerpauschale ist ja eigentlich eine Subvention für die Autoindustrie, ja.
Auf so eine Art schon.
Ist es.
Also war es zumindest ursprünglich mal. Inzwischen ist es ja so, dass du die für alles kriegst, aber du kriegst sie halt mehr, wenn du weiter fährst und bestimmte Strecken schaffst du halt fast nur noch mit dem Auto.
Ja.
Und außer eben, du hast das Glück, an der Bahnlinie zu wohnen. Und das ist, ja.
Ja, also und vor allem, weil...
Aber ich frage mich ja bei diesen ganzen, sorry, wenn ich jetzt so reinpresche, so bei diesen, das ist ja so dieses, auch dieses Kaninchen, was vor der Schlange sitzt gerade und die Rezession, die wird kommen und das Kaninchen denkt sich halt, wenn ich hier ganz still sitzen bleibe, dann übersieht sie mich vielleicht und ich frage mich, ob das, man könnte ja auch einfach sagen, okay, jetzt gehen wir halt den Klimawandel an. Und wir setzen halt die Grenzwerte hoch, wir zwingen die Industrie dafür, wenn sie weitermachen will, wenn sie weiter existieren will, im großen Stil zu investieren. Man könnte ja irgendwie das Anreizprogramme schaffen, dass sie halt, was weiß ich was, stärker, die Autoindustrie wird gezwungen, stärker auf, also man setzt die Grenzwerte radikal runter, so schnell wie China sie gar nicht runtersetzen würde und zwingt die Autoindustrie damit, sich schneller anzupassen. Das würde ja auch erst...
Oder bessere Betrugssoftware zu schreiben.
Da braucht man ja gute, da holt man sich dann Inder rein, die gute Betrugssoftware schreiben können, weil deutsche Informatiker können das gar nicht. Man könnte, also das... Die Rezession hält man ja dadurch auf, dass man Investitionen tätigt. Und zum einen könnte man diese Investitionen selber tätigen, was ja so ein bekanntes Mittel ist, um Rezession zumindest abzufedern, indem man erstmal...
Und die Industrie zwingen, diese Investitionen auch zu machen.
Und man kann im selben Atemzug die Industrie zwingen, diese Investitionen auch zu machen.
Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Also ich glaube, das hat viel mit dieser Ideologie der schwarzen Null zu tun.
Ja. Ich glaube, es hat auch viel mit Einfallslosigkeit und mit Risikoaversion zu tun.
Ja.
Das stimmt. Und ich habe neulich irgendwie so einen Artikel gelesen von, ich weiß gar nicht mehr von wem er war, der hat mal hinterher recherchiert, es gibt ja so dieses, ja, jedes Mal, wenn du Netflix guckst, dann entstehen so und so viele Tonnen CO2.
Ja.
Und der hat das halt einfach mal ausgerechnet, wie viel CO2 entsteht denn gar nicht, und es ist gar nicht so viel.
Ja.
Und so ziemlich das meiste CO2 entsteht in den D-Slams, also in den Dingen,
in den grauen Kästen,
die draußen auf der Straße stehen und die halt viel Rechenleistung dafür brauchen, um es irgendwie noch zu schaffen, relativ dicke Datenbreiten über veraltete Kupferkabel zu treiben.
Mhm.
Glasfaserkabel hat halt irgendwie, also Glasfaserversorgung hat halt ungefähr die Hälfte des CO2-Ausstoßes. Okay. So, jetzt hätte man sich im Rahmen so eines Klimapaktes mal hinsetzen können, sagen, so, wir machen jetzt hier alles auf Glasfaser. Und
also ich finde, man sollte da schon irgendwie die Liste von oben nach unten abgehen, was so die größten Emissionen, also als erstes muss die Kohlekraftwerke.
Man hätte nebenbei noch Internet geschaffen, man hätte nebenbei noch.
Das stimmt schon, ja, aber zuerst mal muss diese fucking Kohlekraftwerke, die müssen jetzt einfach mal alle morgen dicht gemacht werden. Das ist das Allerwichtigste.
Aber das eine schließt das andere nicht aus.
Naja.
Du kannst gleichzeitig Glasfaser verlegen und Kohlekraftwerke zumachen.
Das stimmt schon.
Und das ist so wirklich so. Im Augenblick kriegen die Deutschen, wenn sie Kredite aufnehmen, mehr Geld zurück, als sie reingesteckt haben, müssen weniger zurückzahlen, als sie einen Kredit aufgenommen haben.
Absurd, ja.
Es könnte keine billigeren Kredite nehmen und wir machen es einfach nicht. Und das ist wirklich, also ja, vielleicht auch zu Recht, vielleicht ist es der Automatismus so eines Systems, dass halt du hast halt irgendwann sind die Leute du hast relative Gleichheit, Chancengleichheit und es gibt viel zu gewinnen und darum bauen sich Dinge auf und irgendwann verfestigen sich halt diese Systeme und die Reichen kaufen sich halt Politiker, die ihnen Steuererleichterung durchdrücken und so. Und vielleicht sind Systeme irgendwann einfach in sich so korrupt, dass sie nicht mehr rettbar sind. Und
das kann gut sein. Aber das finde ich nochmal ganz interessant, weil, wo du es gerade nochmal aufgeworfen hast mit den Zinsen, ne? Ich habe ja also auf der Vogelperspektive so das Gefühl, oder das ist nicht Gefühl, ich glaube, das ist relativ Konsens eigentlich, dass wir momentan so eine Situation haben, wo das Kapital unglaublich flexibel daran ist, überall hinzufließen, wo halt Renditen sind.
Mhm.
Aber gleichzeitig nirgends, wo mehr Renditen sind.
Mhm.
Also, und das ist sozusagen einer der Gründe, warum die Zinsen so niedrig sind, ne? Weil im Endeffekt niemand irgendwo investiert, weil es halt auch einfach keine Optionen gibt, groß zu investieren. Mhm. Gleichzeitig hast du aber einen riesengroßen Kapitalberg, der halt irgendwie um die Welt herum irrt und nach irgendwie guten Renditen sucht. Und dann passieren halt solche Sachen wie die Housing Bubble, also diese, oder jetzt sag ich mal die Preise. Weil der Punkt ist, dass ich glaube, der Mechanismus funktioniert folgendermaßen. Also du hast halt diese krassen niedrigen Zinsen, halt auch für die Normalsterbliche wie uns. Und wenn du jetzt zum Beispiel hier in Berlin lebst, dann macht und ein einigermaßen Einkommen hast, macht es total Sinn, ja, dir jetzt irgendwie Eigentum zu suchen. Weil Geld kostet nichts, ja. Und wenn dir wenn dir die Bank das gibt, so, dann hast du halt zumindest irgendwie gibt es praktisch kein Risiko, weil das Eigentum, also sozusagen die Wohnung, die du dann kaufst, ja, die gehört dir dann. Ja? Das heißt mit anderen Worten, egal was passiert und egal was in Zukunft passiert, so, du hast erstmal sozusagen deine Wohnung und die ist gesichert und dann hast du halt musst du nicht Miete zahlen und so weiter und so fort. Und egal wie hoch die Preise sind, ja, es macht keinen Unterschied, weil Geld kostet
hat ja nichts. Hat Diana dich auch beauftragt, das zu erzählen?
Nee.
Wir haben genau diese gerade.
Ja klar, natürlich, für euch macht das total Sinn. Aber es ist wirklich so.
Ich weiß nicht, ob es für uns
ist. Aber es ist wirklich so, dass meine gesamter Freundeskreis, also alle, die irgendwie einen normalen Job haben, also ja, im Gegensatz zu mir, halt wirklich Geld verdienen, ja, die kaufen alle gerade Geld, gerade Immobilien in Berlin. Einfach weil es macht Sinn. Auch wenn die Preise heute irgendwie zweimal so hoch sind wie vor 5 Jahren, ja, doppelt so hoch sind wie ist trotzdem egal, weil die Zinsen so niedrig sind. Und das,
naja,
führt dann dazu, dass halt sozusagen die Preise halt auch wiederum steigen, weil du hast halt diesen Wohnungsmangel, weswegen dann halt natürlich auch diese ganzen, noch mehr diese ganze finanzialisierte Kapital auch nochmal kauft, weil steigende Wohnungspreise, das heißt irgendwie etc. Das heißt sozusagen, das fängt diese Feedback-Schleife an, ja?
Ja.
Und alle kaufen, und alle wollen kaufen, alle wollen kaufen, alle wollen kaufen, alle wollen kaufen.
Naja, diese Feedback-Schleife ist schon lange am Laufen.
Die ist schon lange am Laufen, aber die hat sich in den letzten 5 Jahren, ja, hat die sich beschleunigt.
Ja, ja, ich
wie
weiß.
Wie sie sich halt, das ist unglaublich.
Wir kennen die Immobilienpreise in dieser Stadt.
Ja, ja, das glaube ich wohl.
Nee, das
und,
ist.
Außer
eben, das ist halt, Diana, das ist jetzt halt so der Punkt, an dem ich dann denke, what goes up must come down.
Ja, aber es ist egal, weil Geld kostet nichts, ja.
Naja, aber irgendwann wird es halt, die nächste Rezession kommt bestimmt.
Ja.
Und dann hast du diese Wohnung,
ja,
kannst aber vielleicht, weil du arbeitslos geworden bist, die Ratenzahlung nicht mehr
das ist die Gefahr, ne?
nicht mehr stemmen. Und dann kommt die Bank an und sagt, okay, wir machen eine Zwangsversteigerung. Oh, deine Wohnung ist ja nur noch ein Drittel dessen wert, wofür du das gekauft hast. Übrigens schuldest du uns noch diese 400.000 Euro.
Ja, ja.
Und dann sitzt du ohne Wohnung da und hast einen gigantischen Schuldenberg.
Also klar, also du, das funktioniert nur so, solange du halt irgendwie sagst, okay, ich habe einen Mindestverdienst für die nächsten so und so viele Jahre,
genau,
und so viel, ne? Und dessen musst du dir irgendwie sicher sein oder hinreichend sicher. Aber ich sag mal so, als Programmierer, ja, wirst du immer irgendwo was finden, so, ja. Und Diana ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen, ja. Die findet auch.
Wir brauchen jetzt hier nicht diese Diskussion zu führen, aber.
Nee, aber ich sag mal so, ja, keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst, aber im Endeffekt, wie gesagt, das Risiko ist halt einfach durch die niedrigen Zinsen relativ überschaubar.
Ich finde es so widerlich. Ich finde diesen ganzen Wohnungsmarkt so widerlich. Weil,
das kann ich verstehen.
Weil du bist halt. Weil
du nimmst auch Leuten wie mir die Luft zum Atmen. Ne?
Genau.
Ich werde ja jetzt gerade aus. Ich warte ja auf meine Kündigung gerade.
Wir sehen vielleicht in dem Spielchen so aus wie Gewinner, aber wir zahlen im Endeffekt diese bizarren Immobilienpreise, die Leute kriegen, indem sie Leute, die ein bisschen weniger haben, als wir auf die Straße gesetzt haben und diese uns dann abnehmen und die haben das Geld in jedem Fall sicher. Also das ist so ein
Welcome to Capitalism.
Das ist so ein durch und durch, also es ist so, als ob man dem ärmeren Menschen die Wasserflasche aus der Hand greift, während er gerade verdurstet, damit man selber nicht verdurstet. Was, also das ist, ja, das ist tatsächlich Kapitalismus in seiner reinsten Form.
Ja, aber Max ist kein Problem, ne? Auch wenn ich mich in Berlin vielleicht nicht mehr leisten kann. Wir können dann ja immer wieder WMR über Leitung machen.
Genau. Ach so, ich dachte, du kommst dann, weißt du, kannst dann alle zwei Wochen von der Straße kommen, um dann bei uns hier WMR zu machen. Wenn du dich vorher irgendwo duschst. Also, tut mir leid, alles andere ist jetzt. Ja, aber es ist, ich weiß nicht, das ist so, ich finde, aber ist das so ein Fall, wo man, das ist halt so, ich meine, das hat man bei der Dotcom-Bubble damals gesehen, wo halt, ich bin ja der festen Meinung, nach wie vor sieht man das bei Bitcoin, wo halt.
Man sieht es auch an solchen Sachen wie WeWork, ne? Hast du das mitgekriegt?
Oh Gott, ja.
Das ist so unglaublich.
Da erwischst du wenigstens mal die richtigen.
Ja, ja.
Hier Softbank, wie viel haben die wie viel ist WeWork jetzt eigentlich noch wert
gerade? Ich habe keine Ahnung.
Die wollten für, wie viel wollten sie? Für 40 Milliarden oder für 30 Milliarden an die Börse?
Ja.
Und jetzt haben sie dann irgendwann gesagt, 10 Milliarden wären auch noch ganz cool. Und jetzt sind sie irgendwie bei 4 Milliarden oder sowas runter. Und das, obwohl Softbank gerade vor relativ kurzer Zeit noch mal ein paar Milliarden unter dieser gigantischen, also das ist so, ich finde so, im Nachhinein ist es, also die haben halt probiert, das Ding aufzublasen, so gut wie es geht, und diese Geschichte zu schreiben und dann eben alles an die Börse schnell und dann schnell wegrennen und halt die Kohle einstecken.
Ja, das ist halt echt ein Pyramid-Scheme, ne?
Ja.
Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob Uber so viel besser dasteht, ne? Weil die haben ja auch noch kein Geld verdient und
Ich bezweifle es hart.
Ja, ja.
Ich bezweifle es für diese ganzen.
Die ganzen Mobility-Geschichten, oder?
Carsharing, ja. Sehe ich nicht, wie jeder andere kann auch eine App entwickeln, mit der man irgendwie die Autos irgendwo leasen. Das ist schwer, da irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal zu finden, außer dass du vielleicht darauf hoffst, also gerade jetzt, wenn die hier irgendwelche Preiskämpfe machen oder sowas, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Die bilden dadurch keine loyalen Kunden heraus, sondern sie bilden Kunden heraus, die
mehrere Apps auf dem Telefon haben.
Viele Apps auf dem Telefon.
Ja, ja.
Und die halt darauf trainiert werden, immer das Billigste rauszunehmen, weil sonst bin ich ja der Idiot. Ich glaube, dass bei diesen ganzen E-Scooter-Anbietern, also gibt es vielleicht welche, die jetzt dann irgendwie Scooter entwickeln, die länger halten und dann vielleicht doch irgendwann mal einen Gewinn abschmeißen. Hey, die kann dann auch jeder andere kaufen.
Mhm.
Und irgendein chinesischer Hersteller wird sie schon nachbauen.
Ja.
Und es gibt sehr, sehr viele davon, so dieses du. Und bei Uber war das ja auch, klar, wenn du viele Fahrer, aber dass das halt so regional so unterschiedlich sein kann und so. Und mittlerweile gibt es das ja, Uber gibt es ja mittlerweile auch in Berlin, also auch für Autos, was ich lange Zeit gar nicht wusste. Und es gibt ja auch dieses ehemals MyTaxi, jetzt heißt es irgendwie anders.
Freedom oder so ein Scheiß, ne? Oder Free Now.
Oh
Gott, das ist so bescheuert, ja.
Mit denen bin ich neulich gefahren, das hat weil ich habe mir ist die S-Bahn zum Hauptbahnhof direkt vor der Nase gefahren, ich musste schnell zum Hauptbahnhof und dann habe ich da irgendwas geklickt und dann hatte ich versehentlich das Carsharing von oder das also ein Share, also wo man dann mit anderen Leuten das Auto teilt, und das haben sie irgendwie relativ günstig gemacht und sowas. Und ich bezweifle, dass das irgendwie.
Berlkönig gibt es ja noch, das ist ja noch
irgendwie. Berlkönig ist von der BVG.
Ja, genau, das soll ganz gut sein.
Habe ich
auch noch nicht probiert. Ich bin ja mal Fahrradfahrer.
Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Diana hat das gerade sehr, sehr häufig gemacht. Die muss öfters mal nach Schöneberg oder so rüber abends. Und das ist halt perfekt, wenn du bist halt hinzufährst noch mit der Bahn, wenn relativ viele fahren, und dann, wenn du zurückfährst und nicht mehr so viele Bahnen unterwegs sind und du viel lange brauchen würdest und die Straßen leer sind, dann holst du dir so einen Bergkönig. Das ist großartig. Ich habe das auch zur Republika, habe ich das genutzt, um nach Hause zu kommen und sowas.
Ja.
Das ist, und du hast halt, anders als bei Uber oder Lyft, hast du halt kein schlechtes Gewissen, dass dein Fahrer oder deine Fahrerin arbeitslos ist, sondern du hast halt, das sind offensichtlich Leute, die zumindest die Karre nicht selber kaufen müssen und die halt irgendwie ja mindestens einen Mindestlohn kriegen und wahrscheinlich sogar angestellt sind und so und noch die Vorteile des deutschen Sozialsystems ein bisschen nutzen. Das ist schon ganz angenehm. Aber ja, aber WeWork ist echt spannend, das so zu sehen, wie die so durchgereicht werden gerade.
Ja, interessant. Und ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel mehr Bubble in den in diesen ganzen Unicorns. Und das crasht alles. Und ich glaube, der Wohnungsmarkt wird auch crashen. Und ich glaube, es wird also es ist eine ganz, ganz weirde Situation, in der wir so wirtschaftlich gerade stecken. Und dann kommen dann halt so nochmal solche Triggerpunkte rein, wie Brexit, wie der Handelskrieg, wie die Rezession in Deutschland und so weiter. Also wo halt nochmal irgendwie, ne? Mhm. Also ich habe gerade irgendwie, habe ich gerade so ein bisschen schlechtes Gefühl oder sowas. Aber ich glaube, der Witz ist halt, was ich so spannend finde an dieser Situation, ich glaube, das haben alle, ne?
Also das basiert ja auf diesem Gefühl.
Ja, ja. Aber der Punkt ist halt, ich sag mal so, ne? Was passiert, wenn eine Blase platzt? Ja.
Ja.
Dann ist es ja nicht so, dass irgendwie das Geld einfach verpufft oder sowas, ja, sondern es ist ja, es sind ja Investoren und die ziehen ihr Geld ab. Was machen sie mit ihrem Ziel? Das tun sie nicht auf ihr Sparkassenkonto, ja, das tun sie halt irgendwo anders hin. Ja, das fließt halt in eine, sie sagen halt, okay, diese Sache ist überbewertet, ich investiere das Geld, das ich da drin habe, lieber in Sache Y. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir sind in diesem Punkt in der Weltgeschichte, sozusagen in der Wirtschaftsgeschichte, wo diese Alternativen nicht mehr gibt.
Ja, das
und dass halt alle Leute wissen, dass das alles überbewertet ist und dass halt irgendwie die dass der Wohnungsmarkt eine Bubble, dass der Häusermarkt eine Bubble ist, dass die Unicorns überbewertet sind. Aber was sollen sie halt machen? Ja, sie können ja nicht irgendwie, sie wissen nicht, wo sie es sonst hin tun sollen.
Naja, aber in dem Fall ist es ja, es geht ja auch teilweise um Geld, was gar nicht da ist. Oder was es nie gegeben hat. Also bei so Immobilienbubbles ist es ja auch so, dass es gibt halt die Theorie, dass dieses Haus ist so und so viel wert.
Mhm.
Und darum kriegst du einen Kredit über diese Höhe,
mhm,
weil deine Immobilie ist ja so viel wert. Also kannst du den Kredit auch irgendwie wieder zurückzahlen. Und dann stellt irgendjemand fest, irgendwie setzt sich jetzt die Theorie durch, das Haus war ja nie so viel wert. Und plötzlich kriegst du den Kredit nicht mehr.
Ja. Beziehungsweise
was dann dazu führt.
Halt irgendwann passiert es halt, dass Leute zum Beispiel Privatinsolvenz anmelden.
Genau.
Und sagen halt, okay, ich kann den Kredit nicht mehr machen. Und deshalb plötzlich irgendwann brechen diese Kredite in sich zusammen. Ja.
Ja, und dann probiert die Bank das Haus zu verkloppen und stellt fest, scheiße, wir kriegen das gar nicht. Wir kriegen gar nicht das Geld, von was wir gehofft haben, was wir dafür kriegen würden.
Ja,
oder
ja.
Was wir geglaubt haben, worauf
das wird dann, ja, ja.
Und daraufhin passen sie ihre Berechnungen an.
Mhm.
Und alle anderen gucken halt auch und sagen, oh mein Gott. Und dann fängt das halt an, in sich zusammenzufallen. Also es ist ja das Geld, was...
Und diese Korrekturgeschichten bei den Startups, die müsste doch jetzt eigentlich durch WeWork, ganz ehrlich, ne? Also
ja, man merkt...
Jetzt habe ich übrigens noch diese Netflix, hast du diese Netflix, war es eine Serie oder diese Doku über dieses Startup, das halt so aus einem Tropfen Blut...
Theranos,
keine Ahnung.
Ja, ja, das ist ja auch sauspannend.
Hast du das gelesen? Das ist ja auch so eine geile Story eigentlich, ne?
Na, ich kannte die Story schon vorher. Wie hieß die gleich, die Frau? Weißt du noch, wie die heißt?
Ja, ja, ich hab vergessen. Ich bin nicht so schlecht mit Namen.
Offensichtlich. Also was WeWork angeht, ist halt, da merkt man, dass es halt, Elizabeth Holmes heißt.
Genau, Elizabeth Holmes.
Also bei WeWork wird halt stark die Linie gerade gezogen, also die Brandmauer so, WeWork war ja nie ein Tech-Unternehmen.
Mhm, ja.
Was ja auch stimmt. Also die haben sich halt immer so ein bisschen, hey, wir sind ja wie so ein Silicon Valley-Startup.
Haben auch immer behauptet, wir sammeln so viele Daten und haben durch diese, also das fand ich auch mal schon bullshittig, ne? Wir optimieren unsere Arbeitsplätze und Laufwege in unseren...
Genau, sie haben halt das Bullshit-Bingo voll mitgespielt und hatten aber nie ein Tech-Produkt.
Ja, ja.
Und das wird sicherlich insofern abfärben, dass man auch bei anderen Sachen jetzt stärker gucken wird, ob da überhaupt ein Tech-Produkt dahinter steht oder ob das alles oder was davon nur Bullshit ist.
Mhm.
Genauso wie halt vorletztes Jahr alles eine Blockchain haben musste und jetzt muss halt alles Machine Learning haben in irgendeiner Form oder AI für das lockerere sitzende Idiotengeld. Und das stimmt ja auch. Also die waren ja auch kein Tech-Unternehmen, die waren Immobilienunternehmen und sie hatten ja auch wirklich gar nichts selber, sie hatten einfach nur, alles was sie hatten, waren langfristige Verbindlichkeiten, nämlich dass sie sehr, sehr langfristige Verträge abgeschlossen haben und halt sehr, sehr lange Mieten zahlen werden müssen, sofern sie dann überleben für diese ganzen Büroräume, die sie angemietet haben.
Und der CEO, wie war das, hat irgendwie ein eigenes Haus gekauft, das er dann halt an WeWork vermietet hat.
Der hat ja auch die Marke, wie... war ja auch, das ist ja seine Marke, die er dann an seine eigene Firma lizenziert hat für ganz kleine Geld und solche Sachen. Also wirklich
echt ganz schön übel, ey. Oh so, Mann.
So,
solche Bullshitter.
Ja, aber andererseits auch, wenn halt alle, es ist ja so ein bisschen so wie bei diesem Fyre-Festival.
Ja, genau, Fyre passt ja auch gut rein. Ja,
dass
genau.
Alle um dich rum wollen ja auch, dass es funktioniert. Also ja, nicht nur, dass du selber an diese Bullshit-Story, sondern sind halt Leute, die es schaffen, dass um sie herum nur Leute sind, die auch wollen, dass diese Bullshit-Story stimmt.
Ja, ja.
Und deren Zukunft auch davon abhält. Und die sich dann so quasi gegenseitig am Laufen halten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass, ich meine, die Banken, also der hat halt gigantische Investoren an Land gezogen und das waren ja, um jetzt wieder bei vorhin, und das waren ja auch keine Idioten, die
genau,
da investiert
niemand,
haben.
Genau, niemand von denen ist dumm. Ja. Niemand von denen ist dumm.
Und entweder haben sie halt gesagt, dass das halt so ein wie heißt das so, das Spiel des letzten, of the last fool oder irgendwie of the
also, the greater fool.
The greater fool, genau. Ja. Also
es ist halt, es kommt immer sozusagen jemand, der noch dümmer ist als dir, der dir den Kram wieder.
Egal abkommt. Wie dumm du einsteigst, irgendjemand wird sich schon noch finden. Bei Immobilien, ja. Dass das halt damit reinspielt. Und ja, und ich glaube, dann erhalten sich solche Systeme halt selber. Und wie willst du denn rauskriegen, ob so ein Snapchat visionärer oder weniger visionär ist als ein Facebook? Ist ja im Endeffekt auch nur ein Haufen Leute, die dann dran glauben und gute Geschichten die erzählen.
Ja, genau. Ja.
Und was anderes war WeWork auch nicht. Und wären die an die Börse gegangen? Vielleicht hätten die das 2 Monate früher, dann hätten die vielleicht einen guten Börsenstart hingelegt. Und das Ganze hätte vielleicht sogar funktioniert, wer weiß.
Ja.
Oder es wäre erst 10 Jahre später aufgefallen.
Ich glaube, es hätte einfach nur die Zeit verlängert.
Wer weiß, vielleicht hätten sie genug Kapital gehabt, um den Markt auszutrocknen und erstmal für ein paar Jahre quasi ein Monopol aufzubauen und gut ist.
Ja, das glaube ich nicht. Also wie willst du das Monopol, also willst du ganz New York kaufen oder was?
Keine Ahnung, aber reicht ja, wenn und ja, wo waren wir jetzt gerade bei Elizabeth Holmes hier, die ja auch super intelligente Frau, die halt glaubte, ein Bluttest quasi vor Ort in jedem.
Ja, also es ist halt so, also wenn ihr schon mal beim Arzt wart, ich glaube, das ist eine allgemeine Erfahrung, die Leute machen, ne, beim Arzt gewesen zu sein, dann macht man häufig auch irgendwelche Bluttests, ne, und welche Sachen zu machen.
Genau.
Das heißt, es wird am Blut abgenommen, meistens gleich mehrere Kanülen und die werden dann in ein Labor geschickt und dieses Labor untersucht dann diese Sachen, das dauert dann, keine Ahnung, eine Woche oder vielleicht 2 und dann kommen die Ergebnisse irgendwann, das kostet dann Geld. Und ist halt langfristig, ist das langwidrig, es tut weh, man muss gestochen werden.
Es ist fehleranfällig.
Es ist Fehleranfällung, es dauert Ewigkeiten, es ist teuer, so alles, ne? Jetzt kommt diese Elizabeth Holm und sagt, hallo, ich habe hier diese Maschine, die sieht dann so groß aus wie was nicht, wie so ein ganz alter
wie so ein Desktop-Computer. So ein Full-Size-Desktop-PC. Ich glaube, es war so ziemlich exakt die Größe.
Ja, ja, genau. Also so ein Ding so und sagt halt, das ist hier ein neues Labor. Das ist sozusagen ein automatisiertes Labor. Man braucht eine ganz, ganz geringe Menge von Blut. Also im Endeffekt nur mit einem wenn man mit dem Finger piekst und dann so einen kleinen Blut sozusagen Tropfen, ja, kann man diesen Bluttropfen, kann man einfach da reinstecken und dann Rattler, Ratter, Ratter, kommt dann das Ergebnis raus, ja. Irgendwie und alle möglichen Tests, die man halt so im Labor machen werden, werden einfach automatisch automatisiert genau. gemacht. Und das war ein riesen Hype. Sie hat es relativ früh geschafft, sehr, sehr prominente Investoren zu finden, sehr, sehr prominente
Clinton
Unterstützung.
Clinton wieder dabei.
Genau,
Foundation.
Genau, Clinton Foundation. Clinton, prominente Unterstützer aus der
Henry
Politik.
Kissinger.
Genau, alle möglichen Leute, Prominenz und so weiter und so fort. Sie war auf allen Titelseiten. Forbes hat sie gehypt, vor allem irgendwie. Sie war der Star sie war der Star in Silicon Valley. Und ja, also das war, und sie war auch sehr charismatisch, muss man sagen, ne? Also sie war, sie konnte wahnsinnig gut reden. Sie hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Hat sie wahrscheinlich immer noch. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall.
Und die hat hart daran gearbeitet. Zum Beispiel hat ja diese tiefe Stimme.
Ja, ja.
Das ist nicht ihre echte Stimme.
Ja, was heißt echte Stimme?
Die hat ihre Stimme immer verstellt.
Ja.
Die hat ihre Stimme immer verstellt. Die hat das, ja.
Aber das muss man schon sagen, also das machen Frauen sehr häufig, wenn sie Karriere machen wollen, weil sie, habe ich von mehreren Frauen jetzt gehört, dass sie ernster genommen werden, wenn sie tiefer sprechen.
Das glaube ich, dass das funktioniert, glaube ich, sofort.
Ja.
Krass. Also
ich würde sagen, das ist eine legitime Strategie, im Patriarchat voranzukommen.
Als
Frau. Aber ja.
Okay, also ich finde es krass. Dass du sagst, es gibt mehrere Frauen, die das machen, finde ich, macht es noch krasser. Das ist so, was die auch auf sich genommen hat, einfach so die ganze Zeit dran zu denken, immer mit dieser tiefen Stimme zu sprechen. Und wenn du wieder sagst, es gibt nämlich Fälle, wo sie es vergessen hat und dann fängt sie an, hochzuspringen. Geht so runter. Und und die hat halt diese riesen Augen, diese auch wahrscheinlich und so. Und
sehr, sehr blau auch, glaube ich, ne? Irgendwie.
Ja, und sieht irgendwie auch aus wie so ein Alien auf so eine Art, ganz merkwürdig. Also
es ist etwas Artifizielles an sich, ne?
Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall, ja, und sie hat nicht gesagt, dass sie diese Maschine hat, weil das hätte man relativ leicht prüfen können, sondern sie hat gesagt, dass sie diese Maschine entwickelt und auf einem sehr, sehr guten Weg ist.
Mhm, genau.
Und von da ab hat sie halt gnadenlos angefangen, ihre Erfolge zu übertreiben und hat halt schlicht und ergreifend gelogen. Und,
ich glaube, am Anfang hat sie auch geglaubt, dass sie das Ding bauen kann.
Ja, vielleicht hat sie
also
es am Ende geglaubt.
Sie haben ja auch die ganze Zeit dran gearbeitet. Ab irgendeinem Punkt haben sie dann ja angefangen, einfach dieselben sozusagen, sich die normalen Gerätschaften aus normalen Labors zu besorgen und dann
Ich meine, fake it till you make it ist ja ein durchaus verbreiteter Spruch, den man öfters mal hört. Ich finde den jetzt nicht so angenehm, aber ich finde, da wird's blurry. Du machst eine Zukunftsprognose, erzählst eine tolle Vision, mit einer normalen Vision wirst du es nicht schaffen, also musst du ein bisschen übertreiben, weil es übertreibt jeder, also insofern auch da, also eben Stimme verstellen ist legitim, wenn du das sagst, dann ja, okay, ansonsten halt nicht
angenommen. Aber am bestimmten Punkt haben sie gemerkt, dass es nicht geht und dass sie halt sozusagen mit, sag ich mal, grundsätzlichen Problemen zu kämpfen haben, die auch nicht lösbar sind.
Okay.
Und sie haben trotzdem weitergemacht, ne? Das muss man sagen.
Also vielleicht waren sie dann schon so, also ich meine, vielleicht waren sie dann schon so tief drin, dass sie nicht mehr rauskamen oder sowas. Das ist halt
natürlich auch noch irgendwann diese Sunk-Cost-Fallacy, wo du dann denkst, so, ja, jetzt muss ich noch weiter graben.
Digging yourself out of the hole, also man ist in ein Loch gelandet und man buddelt und buddelt und buddelt und buddelt in der Hoffnung, dass man irgendwann wieder aus dem Loch rauskommt.
Auf der anderen Seite der Welt, ja.
Ja, das ist eben auch da. Hochintelligente Frau, die halt dadurch, dass sie so super, so intelligent war und dadurch ist auch so leicht viel.
Steve Jobs war ja auch ihr großes Vorbild, ne?
Ja.
Und der hatte ja auch dieses, wie heißt das, Reality Distortion Field. Ja.
Genau.
Genau. Und ich meine, ganz ehrlich, also ich glaube, auch Steve Jobs hätte ohne Fake it till you make it auch nicht weitergebracht.
Wie oft hat Apple an der gleichen Stelle gestanden, wo sie so weit weg waren, ein Theranos zu werden? Und so, ich finde das auch, wo hatte ich denn das neulich? So dieses, also ich meine, das iPhone, als es präsentiert worden ist und der Welt vorgestellt worden ist, wie ein fertiges Produkt, war ja ein bestenfalls Drittel arbeitendes Produkt.
Ja.
Und das ist halt so bei diesen Demos, wenn Produkte für die Zukunft angekündigt werden, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht fertig sind, weil wenn sie zu diesem Zeitpunkt fertig wären, bräuchtest du sie nicht für die Zukunft anzukündigen. Dann könntest du sagen, kannst du jetzt kaufen.
Ja, okay, du hast dann auch diesen Produktions-
Urlaub, aber das ist im Zweifelsfall das kleinste Problem. Also wenn jetzt zum Beispiel Oculus sagt, wir haben Handtracking und sie haben das davor geführt und so und du konntest es ausprobieren, aber es ist halt noch nicht fertig. Wenn es fertig wäre, hätten sie es geschippt. Und das hast du halt bei sehr, sehr vielen von diesen Sachen. Und dass du dich dabei verrennst oder eine Fehlkalkulation machst oder zu optimistisch in deinen Annahmen bist, die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr hoch. Das ist halt, ich meine, ich habe heute so einen Thread auf Twitter gelesen von jemandem, der, ich weiß nicht mal, wie die Firma hieß, der seine Firma irgendwann an Apple verkauft hat. Und der hat das so ein bisschen beschrieben, wie dieser Prozess war. Und der Prozess, seine Firma an Apple zu verkaufen, war schon härter als alles, was ich jemals gemacht habe. Also höheres Risiko eingehen, längere Arbeitszeiten, mehr, also das, der, also die hatten halt ein Startup und das lief ganz gut, ansonsten wären sie ja nicht aufgekauft worden. Und es war halt bis zum Ende nicht ganz klar, ob der Deal klappt. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt fängst du halt an, dich nur noch auf diesen Deal zu konzentrieren, wenn du diese Firma verkaufen willst. Das heißt, du lässt alles andere erstmal sein. Mhm. Und wenn der Deal, wenn der Deal nicht klappt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du daran pleite gehst, sehr, sehr hoch. Weil du nichts anderes mehr gemacht hast seit mehreren Monaten und nur noch Geld verbrannt hast und nichts bei rausgekommen ist. Noch, wenn du daran nicht pleite gehst, wirst du an den Anwaltskosten pleite gehen, weil sie meinten halt, nee, wir brauchten halt für die Verträge, haben wir $180,000 für Anwälte investiert. Die, und so, sie konnten die ganze Zeit nicht schlafen, sie konnten mit niemandem drüber reden, mit ihren eigenen Familienmitgliedern nicht, weil sie halt von Apple ein NDA aufgedrückt gekriegt haben, dass sie mit keinem darüber reden durften. Das heißt, sie konnten sich von keinem Feedback einholen. Der Typ hat wohl, brauchte am Ende eine Mundschiene, um weil er nachts, nachts mit den Zähnen im Schlafen
Zähnen geht. Das ist aber auch relativ weit verbreitet.
Ja, was relativ weit verbreitet ist. Und wo man ja so denkt, so, die haben die Firma verkauft, hey, das hätte ich auch noch hingekriegt. Ja, vielleicht hätte ich es nicht hingekriegt. Vielleicht, selbst wenn jemand diese Firma hingestellt hätte und gesagt hätte, hey, diese Firma, Apple ist da, übrigens, die sind interessiert, mach mal den Deal. Vielleicht, wahrscheinlich hätte ich nicht mal das geschafft. Wahrscheinlich hätte ich selbst den Easy Part, der immer so gilt als, yeah, Payday. Wahrscheinlich hätte ich nicht mal den hingekriegt. Und wie viel du, was du da vorher schon an Stress durchmachen musst und sowas, um das halbwegs hinzukriegen, ist in den meisten Fällen oder in vielen Fällen wahrscheinlich sehr, sehr, sehr hoch. Und diese Punkte, an denen du scheitern kannst, gibt's halt immer mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass halt dieses auch jetzt hier bei dieser Elizabeth Holmes, vielleicht, ich meine, vielleicht hat sie in ihrem Leben schon oft genug Dinge gemacht, von denen Leute, also ich meine, Elon Musk, als der angefangen hat mit Tesla, haben sehr, sehr schlaue Menschen gesagt, es ist nicht möglich, ein Elektroauto so zu bauen, wie er es vorhat. Und er hat bewiesen, dass er es kann. Wie soll der Typ jemals in seinem Leben eine ernstzunehmende Warnung wieder ernst nehmen können.
Ja, und jetzt hat er, viel krasser finde ich eigentlich, dass er das mit diesen landenden Raketen hingekriegt hat.
Ja, landende Raketen war auch so ein Ding.
Ja.
Und wenn du halt mehrfach in deinem Leben einfach bewiesen hast, auch dir gegenüber, also der wird schon vorher kein kleines Ego gehabt haben.
Mhm. Ja.
Aber jetzt hat er einen Unstop, also er kann ja gar nicht anders enden, als dass er irgendwann mal gegen die Wand fährt.
Ja.
Das geht ja,
und wahrscheinlich wird diese Wand im Mars sein.
Vielleicht. Und bei Elizabeth Holmes war es vielleicht genau das Gleiche. Vielleicht hat auch da, haben schon vorher Leute gesagt, der Schritt, den du da probierst zu tun, ist nicht möglich. Und sie hat es dann doch irgendwie hingekriegt, diesen Schritt zu tun. Und hatte jetzt einfach diese Erfahrung, ja, auch wenn Leute sagen, dass es physisch gar nicht möglich ist, das zu machen. Das haben sie das letzte Mal auch schon behauptet.
Ja. Und vor allem, das gehört halt auch Teil zu diesem Selbstverständnis von Silicon Valley, man könnte auch sagen zur, sag ich mal, kalifornischen Ideologie, halt genau auf solche, sag ich mal, Bedenkenträger halt zu scheißen, ne? Und durch die Wand zu gehen.
Ja.
Und deswegen hat sie das halt auch für sich halt so adaptiert. Aber ja, da stimme ich dir voll zu. Ich wollte noch mal ganz kurz noch mal als Thema anschneiden, dann doch noch mal Klimawandel, Extinction Rebellion.
Ja.
Die ist ja gerade dabei. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist, Potsdamer Platz und Siegessäule
zu blockieren?
Besetzen und okay. Blockieren.
Krass.
Also die haben jetzt die Nacht durchgemacht.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob sie es noch diese Nacht auch noch schaffen. Das Wetter ist jetzt ein bisschen wärmer geworden, glaube ich. Also letzte Nacht war ja richtig scheiße kalt. Ja?
Okay.
Das erste Mal so richtig kalt.
Ja. Yeah.
Und alle Achtung, ich bin ein bisschen, also genau, einfach so mal als Frage, wie stehst du denn zu Extinction Rebellion? Das ist ja gerade so ein bisschen so dieses, diese Gretchenfrage, gerade bei der Linken.
Also ich finde diese blutroten Kleider finde ich sehr, sehr albern.
Ich weiß gar nicht, ob das Extinction, also die waren natürlich bei dieser Aktion dabei, aber ja. Das war nochmal so eine eigene Gruppe, die da halt so eine Performance draus gemacht hat.
Aber ansonsten finde ich ja machen.
Ich fand das total schick, so. Ich finde das echt hübsch.
Als
Performance fand ich das ganz
cool. Keine Ahnung, ich weiß nicht, fand's relativ albern, aber ich habe auch nicht zu längeres draus gesehen, aber so an sich, ich finde dieses auf die Barrikaden gehen ist Da müsste noch einiges passieren, bevor ich gegen die stehe. Also hier ein bisschen, oh mein Gott, die haben den Verkehr unterbrochen. Ja, deal with it. Also das ist, es kommt ja offensichtlich noch nichts an. Also es hat ja bisher noch null Auswirkungen und es wird noch einen langen Atem bedürfen, bevor es auch nur ernst genommen wird. Ein bisschen Protest hat noch niemanden geschadet.
Ja. Nee, ich finde das ganz interessant, aber was ich halt so auf Twitter so gerade so mitkriege, ist halt, dass Extinction Rebellion halt von allen Seiten voll auf die Mütze kriegt. Also klar, von den Rechten sowieso.
Klar, natürlich.
Von den konservativ-bürgerlichen auch. Und aber auch vor allem von der Linken.
Okay.
Und zwar, weil die nicht links genug sind, weil sie den Kapitalismus nicht explizit abschaffen wollen, weil Jutta Ditfurth hat einen Thread geschrieben, der war völlig Banane.
Die treten ja gar nicht für meine Ziele ein.
Ja, genau. Ich finde, es gibt halt auch berechtigte Kritik an denen, diesen haben halt immer diese Rhetorik, ich finde die auch ein bisschen schwierig, obwohl man argumentieren kann, dass sie berechtigt ist. Also sie treten halt auf, also schon allein der Name, der Extinction Rebellion, es geht um, wir sterben aus und wir rebellieren gegen das Aussterben. Wir sind für das Leben, ja, also so diese Rhetorik. Und dann halt wirklich auch mit diesen apokalyptischen Szenarien und sagen so, ja, wir stehen hier on the brink of etc., wir müssen jetzt radikale Maßnahmen ergreifen und der Gründer war jetzt gerade wieder im Interview und erzählte, dass halt ab einem bestimmten Punkt des Emergencies wird halt einfach Demokratie irrelevant und die haben halt dieses extrem emphatisch radikal apokalyptische Auftreten und es zieht halt zumindest eine ganze Menge, also man kann halt diese Szenarien kann man ja durchaus argumentativ rechtfertigen, man kann sagen, okay, wir haben diesen Klimawandel, der beschleunigt sich gerade extrem, wir haben diese Tipping Points, die schneller erreicht werden, als die Forscher bisher gedacht haben, das haben wir auch schon besprochen und daraus lässt sich schnell ein apokalyptisches Szenario ableiten, ne? Und dann aber auch alles mit rechtfertigen. Ich finde jetzt nicht, dass sie zu viel rechtfertigen, weil es geht ja erst einmal nur um Civil Disobedience, ne? Also da geht es eben darum, Gesetze zu brechen, aber eben gewaltlos.
Mhm.
So, das ist erstmal die Rhetorik. Und ganz sicher, und das ist auch die Kritik, das zieht eine ganze Menge Spinner an und eine ganze Menge Esoteriker und eine ganze Menge solche Leute.
Mhm.
Und da bin ich mir sicher, dass es das tut. Und ich glaube, dass das auch schwierig ist. Und ich glaube, dass Extinction Rebellion da auch aufpassen muss, weil solche Leute können so eine Bewegung halt echt zerstören. Und das hat man bei der Piratenpartei gesehen, sehr, sehr schmerzhaft.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dadurch zerstört wird, würde ich als höher bezeichnen, als dass sie nicht dazu, also dass sie nicht dadurch zerstört wird.
Genau, genau. Und das heißt also so ein bisschen, und sie haben halt diesen Approach, dass sie halt total offen sind und halt voll auf Wachstum und so weiter und so fort. So, gleichzeitig haben sie halt, sagen sie halt, wir sind ideologisch auch offen, wir wollen auch offen sein, wir haben diesen One Purpose, es geht um Klimawandel und es geht um Artensterben, es geht um Erhaltung der natürlichen Grundlagen, das ist das, worauf wir uns einigen und alles andere kannst du dir, ist deine Politics, mach die, wie du willst, ja.
Mhm.
Und das hat natürlich auch viele Linke abgestoßen, weil sie sagen, das heißt also jetzt irgendwie, also ich glaube, Nazis haben sie ausgeschlossen von Anfang an, aber halt so hat, glaube ich, explizit der Gründer gesagt, ja, auch Rassisten und auch Sexisten und so weiter und so fort, mhm. Solange sie auf derselben Seite kämpfen, sind auch willkommen. Worauf sich natürlich, finde ich, auch zu Recht eine ganze Menge Leute stoßen, weil du natürlich durch solche Sachen, durch solche Offenheit wiederum implizite Ausschlüsse forcierst, nämlich Leute, die sich dann nicht mehr wohlfühlen.
Mhm.
Und dabei mitzumachen. Und wobei man natürlich auch noch mal dazu sagen muss, dass diese ganzen Klimageschichten, sowohl Fridays for Future als auch Extinction Rebellion, extrem weiße Geschichten sind. Ne? Es ist extrem weißes es ist sehr undivers, ja. Nicht nur auf, sag ich mal, Hautfarbe bezogen, sondern auch auf Bildungsstand und auf sozialen Status übrigens. Ne?
Okay.
Also Fridays for Future sind fast alles Gymnasiasten. Aber um das mal klar zu sagen.
Ja, aber die Studentenbewegung war bekanntermaßen auch schon in erster Linie Studenten. Also es ist, du hast halt, gibt es, ich weiß nicht, wann gab es das letzte Mal so eine wirkliche Arbeiterbewegung oder sowas? Gab es die jemals? Also
ja, schon.
Waren das nicht auch im Wesentlichen Intellektuelle, die sind ein bisschen...
Die haben immer eine Rolle gespielt auf jeden Fall, ne, in der Organisation, das stimmt schon.
Also ich halte es insofern, ja, also klar, das ist, also es ist sicherlich was man nicht aus den Augen verlieren darf und sowas und ohne Frage, und ich glaube...
Zumindest solltest du da nicht sagen, okay, bei uns sind auch Sexisten und Rassisten willkommen. Also das ist zumindest problematisch, finde ich, aber...
Es ist definitiv problematisch, ohne Frage. Ich verstehe erstmal den Ansatz, also die woher es kommt.
Ja.
So nach dem Motto, erstmal ist unser ich folge einem Typen auf Twitter, der heißt Rick Wilson, und der ist Republikaner nach wie vor, und der ist jemand, der Wahlkämpfe gemacht hat für Republikaner und bekannt dafür war, dass er der Typ war, der dazugeholt worden ist, wenn es wirklich schmutzig werden sollte und man mit Sachen, mit denen sich andere nicht mehr die Finger verbrennen wollte. Und er ist in vielen Punkten, er ist, was fette Autos angeht, was Knarren angeht, was Fleischkonsum angeht, etc. pp., steht er sehr weit weg von meiner Meinung. Und der Grund, warum ich ihm folge, ist, weil er zum einen sehr gut schreiben kann und zum anderen, weil er nach wie vor ein Never-Trumper ist. Und wahrscheinlich nimmt die Zahl der Never-Trumper im Augenblick auch mal wieder zu und halt sehr, sehr stark gegen Trump angeht. Und weil als das damals mit Trump kam, ich mir halt explizit auch Leute auf der anderen Seite des politischen Spektrums gesucht haben, die gegen Trump sind. Ich habe auch probiert, Leute zu finden, die für Trump sind und dabei nicht komplett gaga.
Das geht nicht, ne?
Ist mir nicht gelungen.
Findest du
nicht? Ist mir tatsächlich nicht gelungen. Ich habe es probiert und ich habe hier Roger Stone eine Weile lang gefolgt. Also weil der halt irgendwo mal hier bei Bill Maher, also
Bill Maher.
Irgendwie so als, hey, du bist doch einer, warum du bist doch eigentlich ein Schlauer, warum bist du denn für Trump?
Hast du denn die Netflix-Doku über ihn gesehen?
Nee, habe ich nicht. Der ist eher Executive Producer von dieser Doku, ne?
Er ist selber?
Okay. Ja, ja, der steckt da selber mit drin.
Wie heißt es?
Roger Stone.
Call Me Roger Stone. Ne?
Genau.
Ja. Er hat die selber produziert?
Er ist da selber, ich weiß nicht, welche Rolle er spielt, aber der verdient da sein Geld mit.
Super objektiv.
Ja.
Es gibt auch so schlechte Dokus. Hier diese Cambridge Analytica-Geschichte wurde jetzt auch gedokut. Ja. The Great Hack.
Aber was ich eigentlich, um das jetzt nochmal kurz abzuschließen, und ich finde den Typen bis zu einem gewissen Grad sympathisch. Ich lehne einige seiner politischen... Und ich warte auf nichts mehr als auf den Tag, an dem ich sagen kann, und heute trennen sich unsere Wege wieder und wir werden wieder auf der anderen Seite kämpfen oder auf der anderen Seite des politischen Spektrums sein. Aber solange Trump an der Macht ist, bin ich sein Freund.
Ja.
Und ich finde, das kann man über sowas wie den Klimawandel legitim durchaus auch sagen.
Ja.
Wir haben nichts, was uns eint, außerdem, lass uns das zusammen machen und danach sehen wir uns nie wieder.
Ja, es gibt noch andere Geschichten, unter anderem haben sie halt diese Policy, sie wollen zwar die Gesetze übertreten, also ne, unter anderem solche Straßenblockaden wie heute, aber sie haben sich auferlegt, dabei halt super freundlich zu sein und vor allem auch mit der Polizei kooperieren, die Polizei nicht als ihren Feind anzusehen, sondern die Polizisten sind eigentlich auch auf unserer Seite, sie wissen es nur noch nicht oder sowas, keine Ahnung, so ein bisschen so die Geschichte, weswegen so viele Linke, ihr habt ja nicht mal alles so, ja, es gab jetzt tatsächlich auch konkrete Vorfälle, die echt sehr, sehr unschön verlaufen sind also relativ kurz nach der Klimademo. Direkt nach der Klimademo gab es dann eine Besetzung unter anderem von Extinction Rebellion in Hamburg.
Mhm.
Und da war Und da, das war aber ein Bündnis von verschiedenen Gruppen. Und als die Polizei dann kam, um zu räumen, haben dann halt manche Leute aus manchen Gruppen dann halt hier irgendwie, keine Ahnung, Bullen, Schweine und so weiter, halt die üblichen Sachen gerufen. Woraufhin dann die Extinction Rebellion Leute aufgestanden haben und gesagt, wir distanzieren uns von diesen Aufrufen und wir gehen jetzt. Und damit eigentlich die sozusagen die anderen alle im Stich gelassen hat, weswegen dann die Polizei easy räumen konnte.
Okay.
Und das war natürlich etwas, was extrem dann halt innerhalb der anderen Gruppierungen dann, weil das ist halt scheiße, wenn du halt was zusammen machst, ja, und dann irgendwie wirst du so unsolidarisch da irgendwie hängen gelassen. Das ist schon hart.
Ja.
Gab es sehr, sehr viel Kritik, recht, fand ich. Na egal, auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr andere Bewegung zu allem, was man bisher gesehen hat, aber auch auf positive Weise. Also sie haben eine unglaubliche Organisationsmacht. Also dieser, die Leute, das kommt ja aus England, die haben sich das alles ausgedacht, die haben halt für alle möglichen Dinge sozusagen so eine Art so Frameworks gebaut, ja, also wie mache ich meine Ortsgruppe auf, welche Sachen muss ich beachten, ne, halt so wirklich so Schritt für Schritt Anleitung, wie diese Sache vergrößert werden kann, wie sie aus den Händen, so eine Art Design-Patterns, ja, für diese Bewegung, die dann halt auch dazu geführt hat, dass halt überall in Europa diese Gruppen plötzlich unglaublich schnell sich aufbauen konnten. Sie machen halt sozusagen ständig irgendwelche Meetups. Du wirst halt ständig aufgerufen, komm doch zu uns, reih dich ein. Und dann gibt's halt eben solche Treffen, wo dann halt einmal alles erklärt wird, wie die Organisation funktioniert. Und dann gibt's halt Workshops und Trainings, wie du dich zu verhalten hast bei solchen Aktionen, ne, irgendwie. Und das ist wirklich generalstabsmäßig durchgeplant. Übrigens auch mit viel mit Netz. Die haben so über Webseiten haben die dann halt so Formulare, wo du dich dann halt eintragen kannst, wenn du halt Lust hast, dabei mitzumachen. Trägst deine E-Mail-Adresse ein, musst halt so einen ganzen Fragenkatalog machen, so, keine Ahnung, hast du irgendwelche Ressourcen, die du zur Verfügung stellen kannst? Hast du irgendwelche bestimmten Skills, die du anbieten kannst? Hast du eine bestimmte Rolle, die du übernehmen möchtest? Und das sammeln sie dann alles in einer großen Datenbank. Und da gibt es natürlich Leute, die drehen jetzt gerade komplett durch, also voll im CCC und so, Linus, ne? Ja. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und haben sie natürlich auch nicht ganz Unrecht, ne, wenn die Polizei da rankommt, ist das natürlich auch eine, ist das ein wertvolles Material. Wobei, man muss halt sagen, das ist ja keine Organisation, die so, sondern es ist ja eigentlich so ein Ad-Hoc-Ding, ne? Und deswegen sind diese Daten eigentlich auch nicht so wahnsinnig spannend für die Polizei, weil sie nicht wirklich die Struktur einer Organisation aufzeigen, sondern nur die Struktur einer Ad-Hoc-Geschichte. Ich finde da diesen Datenschutzaspekt ehrlich gesagt auch schon wieder übertrieben.
Ja.
In der Kritik. Aber auf jeden Fall, ich habe mich da übrigens auch eingetragen für die Aktion hier. Okay. Dann bin ich jetzt krank geworden. Aber sonst wäre ich da wahrscheinlich hingegangen.
Okay, dann hätten wir jetzt heute vom Brandenburger Tor aus.
Ja, hätten wir es gleich immer
noch. Krass. Also ich habe das ja gar nicht so mitgekriegt, diese ganze Sache. Ich finde halt so, wenn du eine breite Bewegung aufbauen willst, dann musst du halt eine breite Bewegung aufbauen und kannst keine linke Bewegung aufbauen, weil dann hast du automatisch keine breite Bewegung mehr, sondern halt nur noch eine, die nur noch einen Teil des Spektrums abdeckt. Und kannst natürlich darauf hoffen, dass du eine linke Bewegung machst, die dann die Leute so begeistert hast. Aber ich finde, das aktuelle Ziel, was sie haben, dieses den Klima, dass der Klimawandel ernst genommen wird, allein das einer, also das ist schon eine Mammutaufgabe, dass wirklich eine Mehrheit der Bevölkerung hinreichend hintersteht. Ich meine, mehr Umweltschutz, dafür da sind wahrscheinlich die allerwenigsten dagegen, aber es ist natürlich, wie weh kann es denn tun, bevor man sagt, okay, jetzt bin ich auch raus. Und und so eine breite Bewegung kriegst du halt nur darüber hin, indem du in die Breite gehst. Also es klingt total banal, aber verstehe ich schon, dass man da, also erstens musst du da diese ganzen Daten sammeln, weil du musst halt die Leute erreichen. Ansonsten, ich meine, Wie willst du die Leute erreichen, wenn du sie nicht, wenn du ihre, wenn du ihre Kontaktdaten nicht hast?
Ja, und aber, dann, du sie aber dann musst du halt irgendwie die super, super secure Dingsbums und so weiter und so fort haben.
Wenn du eine, zentrale Datenbank hast, auf die, aus der sich viele Ortsvereine.
Ja, nee, ich habe nur die Argumentation wiedergegeben.
Ja, ja. Halt es ist so, halt, ja, ja. Ist halt so eine Quadratur.
Du musst alles über Telegram-Gruppen machen.
Und das ist, das
wenn ist. Nicht über, über Signal-Gruppen.
Und das, wie installiere ich Signal? Aber das ist doch die Schlagkraft solcher Single-Purpose-Organisationen. Und das ist auch die Schlagkraft am Anfang eines Startups. Warum können Firmen mit teilweise 10 Leuten oder vielleicht sogar wenigern mehr auf die Beine stellen als Unternehmensabteilungen mit gigantischen Budgets und 500 Mitarbeitern? Weil sie einen Single Purpose haben und weil sie darauf fokussiert sind. Und diese Fokussierung auf dieses eine Thema macht sie so stark. Diese ganzen anderen Sachen, das wird schon alles noch früh genug kommen, dass sie sich auch um solche Sachen machen, einfach weil es über kurz oder lang immer kommt.
Und ich finde auch, also dieses freundlich gegenüber der Polizei sein, man kann das auch als strategisch interpretieren.
Total.
Dann macht das Sinn, weil es tatsächlich man minimiert die Wahrscheinlichkeit einer Aggression, indem man wirklich jeglichen Anlass für Aggression von der eigenen Seite ausschließt, ja. Und damit erhöht man wahrscheinlich tatsächlich die Effektivität der Blockade und der Aktion.
Ich bin kein Freund der Polizei als Institution.
Mhm.
Und ich glaube, ich hätte mit den meisten Polizisten nicht sonderlich viel gemein. Aber das heißt ja nicht, dass man ihnen feindlich gegenüber, also man kann sie auch hacken. Und freundlich zur Polizei zu sein, ist ja im Zweifelsfall erstmal so ein Hack.
Ja,
die müssten genau. Jetzt zwar die Straße räumen, aber die lassen sich ein bisschen mehr Zeit, weil du freundlich zu ihnen warst.
Es gibt natürlich auch noch völlig bescheuerte Sachen. Dann haben sie jetzt letztens ein Sit-In gemacht oder ein Die-In oder sowas bei den Linken.
Ah ja, stimmt, das war
da das. Okay. Und die Linken waren auch ganz cool. Die meinten so, du hättest einfach anrufen können, dann hätten wir Kaffee gemacht.
Ja. Man kann doch auch mal bei Freunden die Wohnung besetzen. Das ist doch auch okay. Oder bei
Und ich meine ganz ehrlich, ne, die Linke hat ein ambitionierteres Klimaprogramm als die Grünen.
Yeah. Ja.
Also das heißt, also die sind, da gibt's nichts mehr. Also, ne? Was näher an ihren Forderungen ist in Deutschland.
Also ich wette, dass ich bei diesen, aber ich meine, wer Dinge macht, wird Dummheiten machen. Das ist doch es fällt mir jetzt wirklich schwer. Also ich
habe halt das, was mein Gefühl ist, es ist wie die frühe Piratenpartei, ne?
Ja.
Unglaublich viel Potenzial, aber halt auch unglaublich viele Wege, wie es schief gehen kann.
Ja.
Und man muss halt irgendwie sehr aufpassen, das halt irgendwie so ein bisschen zu steuern. Und ich habe das Gefühl, dass momentan diese Idee der Offenheit halt dazu führt, dass Leute sich dazu aufgerufen fühlen, dass sie sich ganz, ganz, ganz stark, und das hat man bei der Piratenpartei dann ja auch gemerkt, sich ganz, ganz stark vor allem nach links abgrenzen müssen. Ja. Und das ist der Grund, warum sie dann die Linke besetzen, um zu zeigen, wir sind auf jeden Fall nicht links. Die wird Linke. Und ich glaube, dass halt auch dieses Solidarität mit der Polizei und wenn jemand Bullenschwein ruft, dann ist das halt das Schlimmste der Welt, ja. Es ist halt auch so ein bisschen mit nein, wir sind bürgerlich und wir bleiben bürgerlich und deswegen lehnen wir das ab und so weiter. Also das halt so dann irgendwann so ein Zwang draus wird, sich nach links abzugrenzen und dass das dann halt
klar, die Gefahr besteht.
Aber ich sehe die nicht nur die Gefahr, sondern ich sehe halt tatsächlich das schon in den einzelnen Aktionen. Und ich glaube, das ist so eine Sollbruchstelle, die bei der Piratenpartei eine große Rolle gespielt hat und die ich dort auch schon wieder sehe. So. Und ich glaube, es wäre einfacher, wirklich zu sagen, so, okay, Leute, nein, wir sind nicht ganz offen, sondern wir haben halt schon auch irgendwie wertmäßig ein Korridor, ja, irgendwie, der ist eher links, ja. Und dann halt dafür, sich diesen Quatsch nicht einzukaufen.
Ich weiß nicht, also ich würde sagen, jetzt erstmal gucken, wie man weitermacht.
Mhm.
Und glaube, wahrscheinlich haben sie auch andere Probleme als solche strategischen, sondern die müssen halt Plakate für die nächsten Aktionen. Das ist, meine Frau hat ja durchaus auch einige solche Aktionen gemacht, vielleicht nicht ganz so extreme, aber die hat ja darin Übung und hat, um sowas, da siehst du halt zu, wie du mit genug Leute auf die Beine bekommst und das ist halt da schwer in dem Punkt dann zu sagen, okay, ja, aber wir wollen jetzt nicht die oder wir wollen jetzt die oder weißt du, ja, was oder sowas. Und das ist ja, hat ja dann auch viel mit öffentlicher Wahrnehmung zu tun und so und keine Ahnung.
Naja.
Ich finde es ja ganz, ganz angenehm. Ich finde ja, oder was angenehm, ich finde diese Friday, also ich habe das Gefühl, dass hey, junge Leute gehen mal wieder was auf die Straße. Und das finde ich echt irre, dass so diese alte Säcke-Generation, also dieses wie Dieter Nuhr da jetzt hier, Greta mit diesen Dämlichkeitsargumenten und so und wirklich so eben auch da intelligente Leute, die halt Teenager angreifen und angiften, weil sie es wagen, für eine lebbare Zukunft einzutreten. Und selbst wenn man anderer Meinung ist, dann sollte man doch in der Lage sein zu abstrahieren, ja, der Klimawandel ist ein Problem und für ich persönlich glaube es nicht, aber jetzt aus der Perspektive von solchen Leuten gesprochen, ich persönlich glaube nicht daran, aber ich sehe, aber ich verstehe eure Angst. Und finde darum, also schon allein aus dem Grund muss man doch eigentlich Sympathie haben. Also
ja, der Greta-Hass ist aber nochmal auf einer ganz anderen psychologischen Schiene.
Ja, also das ist so.
Das ist nochmal ein ganz ekelhafter Trait irgendwie in der Menschheit, habe ich das Gefühl. Naja, aber ich muss langsam.
Ja, ja, wir müssen ja mal ja, machen. Wir haben schon fast 3 Stunden wieder.
Ja, das ist schon ordentlich jetzt.
2:49 gerade. Mal mit großer Ruhe, weil ich dann gedacht habe, zu schalten. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, und feiert unser 10-jähriges Bestehen, weil wir es nicht tun. Ne? Also, keine Ahnung.
Oh, ich habe ja gerade nicht Rekord gedrückt.
Also 12. ne? Am 12.
12. Oktober.
Das ist wann? Irgendwie in 3 Tagen
oder
so. Heute, ja, in 4 Tagen. Schickt doch einfach Gratulationstweets oder sowas.
Genau.
Oder schickt Blumen. Ja, keine Ahnung, was wollen wir die irgendwie aufrufen, dass sie irgendwas machen?
Jetzt.
Ja,
ich, wo ich gerade den Stopp-Button drücken will, jetzt kommst du auf die Idee. Lass uns doch mal Aktionen zum 10-Jährigen. Also, ich meine, du hast es schon die letzten Male gesagt. Aber
ja,
wir haben uns beide null drum gekümmert.
Insofern,
jetzt müssen wir es auch aussitzen.
Ja, genau.
Okay. Ja. Bis zum nächsten Mal.
Irgendjemand müsste es feiern.
So. In unserem 11. Lebensjahr, in unserem 11.
Jemand müsste mal feiern.
Podcasting. Jemand müsste mal feiern.
Das ist ein schöner Episodentitel. Jemand müsste mal feiern.
Jemand müsste mal feiern. Wir machen das. Wir machen das einfach dann, sobald du mit den Gröbsten durch bist, allerspätestens dann im November oder sowas, gehen wir einfach mal, schießen uns einfach schön ab.
Eher im nächsten Jahr, aber gut.
Meinetwegen auch erst im nächsten Jahr. Bis zum nächsten Mal. Wir machen schon vorher einen neuen Podcast. Hoffentlich stürzt Reaper jetzt nicht ab. Tschüss.
Tschüss.